Ich kann nur hoffen, dass die irgendwann nachts mit einem Albtraum aufwachen, schweißgebadet in den Spiegel gucken und sagen, wow, ich habe bis jetzt eine Strategie, die ein Kinderschänder entwickelt hat, verteidige ich hier aufs Blut zum Schaden der deutschen Bevölkerung. Die haben an einem Wochenende 25 oder so Medikamente durchgewunken und eins haben sie abgelehnt, wegen der massiven Nebenwirkung und dem mangelnden Wirkung, also positiven Wirkung. Und die Frau von der Leyen hat es dann ein halbes Jahr später trotzdem zugelassen. Und das ist ein Impfstoff gegen ein körpereigenes Protein im Gehirn, was wir brauchen, damit wir klar denken können.
Okay.
Eine der häufigen Nebenwirkungen ist, dass man falsche Überzeugungen nicht mehr korrigieren kann. Also wenn man indoktriniert ist, bleibt man indoktriniert.
Will man dann irgendwie, will man willenlose Sklaven irgendwie generieren? Oder was ist da das Ziel, dass nichts mehr in Frage gestellt wird, dass man nicht Gefahr läuft, irgendwann vielleicht doch irgendwie entmachtet zu werden?
Ich habe ja gerade eine Rede von Musk gehört, dass jeder Mensch ein, wenn nicht sogar zwei Roboter braucht. Und ich frage mich halt, was der Mensch dann macht. Viele sagen, ja, der Mensch muss ja nicht nur arbeiten, definiert sich nicht durch die Arbeit, aber gut, können wir auch drüber reden.
Ja, bitte.
Ja, nee. Themen sind zu viele. Es ist unfassbar, was gerade parallel alles passiert.
Ja, ja. Ja, wir sind wirklich in einer Zeitenwende. Ja,
die Zeitenwende ist dramatisch und die wird uns auch nicht zurückdrehen lassen.
Nee.
Und wenn viele sagen, ja, wir haben ja die Dampfmaschine überlebt, wir haben die Elektrizität überlebt, wir haben die Digitalisierung überlebt, aber was hier passiert ist, komplett nochmal eine andere Baustelle.
Was ist deine Befürchtung?
Ja, ich habe die sehr ähnliche Befürchtung, die Elon Musk vor einem Jahr geäußert hat. Annihilation der Menschheit mit 20% Wahrscheinlichkeit. Der Mensch wird obsolet. Und ich kann es dir auch erklären, warum das so ist. In meinem Roman, den ich damals geschrieben habe, es war so ein Science-Fiction-Roman, also Wissenschaft verpackt in Romanform. Und als der erste Mensch versucht hat, sich hochzuladen, eine Stunde später gehen die Lichter weltweit aus. Ist dann später sogar verfilmt worden. Nicht mein Buch, aber es gibt mit Johnny Depp, gibt's ja einen Film. Und ich habe den Film gesehen und dachte, haben die mein Manuskript geklaut? Das habe ich 10 Jahre vorher geschrieben. Allerdings nie publiziert, weil ich bin nicht so der Romanschreiber. Ich habe mich dann eben auf
Sachbücher.
Aber zum Beispiel in der Algenölrevolution habe ich schon das Ganze vorweggenommen. Das steht hier im letzten Kapitel.
Krass.
Dass die menschliche, und ohne Algenöl geht der menschliche IQ weiter runter, und zwar dramatisch. Aber können wir auch besprechen.
Ja.
Ja, weil ich kann ja, habe ja hochgerechnet, wann die Menschheit ihr Gehirn verliert. In dem Buch.
Also wenn ich so die Politik anschaue, glaube ich, wir sind schon da.
Ja, ja, aber ich meine de facto, dass wir praktisch nicht nur das Gehirn verlieren, sondern dass wir sterben, dass wir gar nicht mehr lebensfähig sind. Und Algenöl ist die Lösung. Das war auch ein Thema, was ich mit Kennedy angesprochen habe. Also Maha hat signifikante Probleme, wenn die das nicht lösen. Und die Lösung habe ich. Die Bücher sind jetzt auch übersetzt worden ins Englische. Und deswegen bin ich auch eingeladen worden. Ne?
Okay.
Und mit Tucker Carlson habe ich da auch drüber gesprochen, ausführlich.
Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich, man rasch, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und dieses Mal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Sarah Wagenknecht, Frauke Petri, Horst Lünning, Nico Jilch, Fabian Kowalik und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten, das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und ihr Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Mark Lit Ein 2026. Aufbruch, Diskurs Leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern.
Ja, aber wie hast du es geschafft, im Gegensatz zu Bhakti und Co. nicht diskreditiert und diffamiert zu werden? Also es ist echt für mich ein Wunderwerk.
Ja, es ist erstaunlich. Das wurde mir sogar schon vorgeworfen, als ob ich nicht sozusagen schon irgendwie kontrollierte ja, Opposition wäre. Hat mich echt einer, ne? Hat mich einer, wer ist das? Radio Morgenröte, Berlin Morgenröte Radio oder irgendwas. Okay. Der hat mich da interviewt, weil ich da mit Lausen und Co. mal eine Veranstaltung hatte und er sollte dafür geworben werden. Und dann hat man den engagiert und hat er mit mir ein Interview gemacht. Der wollte eigentlich nur fürs Radio. Und dann habe ich gesagt, wir zeichnen es auf, kommt auf meinen Kanal. Und das Erste, was mich gefragt hat, war, Herr Nils, ich traue Ihnen nicht. Dann sage ich, warum? Das war dann auch der Aufmacher im Thumbnail. Echt? Ne? Hat richtig gut gezogen. Ja, gut. Ich traue Ihnen nicht. Ne? Ja. Und ich sagte, warum? Weil man zu wenig Negatives über mich liest in Wikipedia. Da sage ich, also was da drin an Negativen drinsteht, reicht mir schon, ne? Weil mich stört jede Falschaussage. Aber ja, das war halt das Argument, ne? Fand ich ganz witzig. Ja. Nee, aber was ich so lese in Kommentaren ab und zu mal, obwohl ich sehr selten Kommentare anschaue, aber gerade gestern habe ich es zufällig gesehen, war der dritte Kommentar von irgendeinem Video, ich glaube, es war sogar unseres. Da ging es nämlich echt ab mit Kommentaren und dann hat einer geschrieben, ja, der Nils wird nicht diskreditiert, weil alles, was er macht, eben belegt.
Genau.
Ja, und das ist, glaube ich, das Geheimnis.
Genau, und das ist das Einzige eigentlich.
Aber ich habe noch eine andere Antwort gehabt an den Herrn. Können wir auch aufzeichnen? Egal.
Wir zeichnen schon auf.
Aber. Ach so, wir zeichnen schon auf.
Wir sind schon mittendrin.
Nee, aber die, ich habe halt gesagt, es gibt da mehrere Varianten. Also die erste ist natürlich klar, ich belege alles, ne? Aber das ist sehr, wie soll ich sagen, selbstzentriert, ne? So mir auf die Schulter klopfen, ich mache ja alles richtig. Aber das ist, ja, man kann trotzdem einen diskreditieren, ne? Also das ist kein Problem. Was ich viel schlimmer finde als Antwort, ist natürlich, dass es überhaupt gar nicht mehr eine Rolle spielt, was ich sage. Dass die praktisch diese Entwicklung vorantreiben, diese technokratische Richtung einem Social Credit System und so weiter, dass denen einfach wurscht ist. Also die sind sich schon so selbstsicher, dass es egal ist, was unser einer macht.
Die Hybris.
Denn Bhakti oder ein Wodak und die alle, die sind ja sehr, sehr stark angegriffen worden, aber die waren ja ganz am Anfang, die waren ja vor mir. Ich habe praktisch Bhakti gelesen. Ne?
Du warst im Windschatten derer.
Ja, im Prinzip schon. Ich habe Fehlalarm Corona gelesen, oder wie das heißt, und fand es ein super cooles Buch, war auf meinem Nachttisch. Mein Sohn war dann der eigentlich mich, weil der ist eher in sozialen Medien aktiv, mache ich ja gar nicht. Ich weiß noch gut, dass der Bhakti mich ein Jahr später mal sprechen wollte und ich habe noch nie einen Podcast von ihm gehört. Ich wusste nicht mal, ob der Deutsch kann. Ich habe gedacht, das ist ein Thailänder. Ja. Also ohne ihn zu diskreditieren, aber der hat wahrscheinlich schon 1000 Podcasts auf seinem im Netz gehabt, aber ich habe nie geschaut, ne, weil ich lese nur Primärliteratur. Also eigentlich wirklich praktisch nur wissenschaftliche Literatur und mache mir meine eigenen Gedanken. Und deswegen, ich weiß noch gut, als nur ein Beispiel zu geben, da wo ich mal habilitiert habe, da gab es einen C3 und C4 Professor über mir und ich habe habilitiert als mein Privatdozent. Ja. Und die Arbeit war sehr wichtig. Dann kam er zu mir, wir brauchen eine neue Technologie entwickeln, um eben Gene schneller zu entdecken im Erbgut, weil es ging um Erbkrankheiten aufklären. Und hatte mir so einen Stapel wieder Literatur gegeben. Da steckt bestimmt die Antwort drin. Und ich habe gesagt, danke vielmals, habe es in die Ecke gestellt und habe mich an die Kreide und habe mir meinen eigenen Gedanken gemacht. Weil ich panische Angst hatte, dass ich jetzt irgendwas lese und dann einfach nur aufgrund des Gelesenen schon in einer Spur bin.
Genau.
Die
und nur kopierst praktisch.
Nur kopieren. Ich kann gar nicht mehr anders, weil ich kann es nur noch versuchen, besser zu machen, wie es jemand anders schon gemacht hat. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht innovativ sein.
Nicht neu erfinden.
Nicht komplett innovativ sein. Natürlich, die Gefahr ist natürlich, dass man das Rad zweimal erfindet, ne, ein zweiten Mal. Aber das ist dann auch cool. Dann hat man es zumindest gesagt.
Selbst erarbeitet.
Hab's mir selbst erarbeitet und habe dadurch ein tieferes Verständnis. Und ich habe den Stapel nie angeschaut und habe trotzdem auf eine Idee. Also ich versuche immer halt sozusagen meinen eigenen Weg zu gehen und nicht zu gucken, was andere machen. Und dann, und ich habe halt ganz klare Kriterien, nach welchen ich entscheide, was vermutlich okay ist und was nicht okay ist, gerade in der Biologie oder in der Medizin. Da gibt es ganz knallharte Kriterien, nach denen man entscheiden kann, bevor man eine Empfehlung macht, ob die relevant ist oder valide ist. Und ich kann wirklich sagen, ich habe mein erstes Buch, die Alzheimer-Lüge, vor 15 Jahren angefangen zu schreiben und habe bisher noch kein Wort ändern müssen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, generell ist es ja so, dass du mit vielen Punkten einfach recht hattest oder auch viele, die damals skeptisch waren bei Corona und so weiter, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte standen. Wie fühlt sich das an jetzt sozusagen? Ist es eine Genugtuung oder ist es einfach eine Bestätigung, dass du sauber, faktenbasiert arbeitest?
Naja, ich meine, die Genugtuung oder ja, was heißt Genugtuung? Genugtuung habe ich eigentlich erst eine richtige Genugtuung, wenn es die Mehrheit der Bevölkerung verstanden hat. Das ist noch nicht der Fall, weil meine Aufgabe besteht es nicht darin, zu beweisen, dass das alles falsch ist, was da ist, und dass wir angelogen wurden und dass wir praktisch, was ein Pädophiler entwickelt hat, dann später mit Gates an Bord, ja, vorangetrieben hat als strukturelle Veränderungen in unserer Gesellschaft, die letztendlich nur dem Geld verdienen und da dem Machterhalt und, was man hier eben auch noch nachlesen kann, habe ich gerade mitgebracht.
Genau, also wir reden gerade über Epstein.
Ja, wir reden über Epstein, ja, Pädophiler. Ich meine, heute müsste eigentlich jeder wissen, wenn man Pädophiler sagt, der Einfluss nimmt aufs Weltgeschehen, bis zum Ukraine-Krieg anscheinend. Wahnsinn, ja. Wenn er hier sagt, naja, er hat praktisch eine Antwort drauf, how do we get rid of the poor people as a whole, ja.
Und, also wie werden wir die armen Menschen los?
Ja. Die armen Menschen als in ihrer Gesamtheit los. Wahrscheinlich nicht, indem wir sie alle reich machen. Das war aber nicht das Ziel.
Weißt du, was lustig ist, Michael? Als Corona begonnen hatte, hatten ja viele Verschwörungstheoretiker gesagt, es geht um Depopulation. Und die wurden dann ganz, ganz, ganz böse diskreditiert. Ihr spinnt ja alle und so weiter.
Das aber ist fast schon ein Signal, dass es richtig war. Ja. Ne?
Wie krank muss man sein, um über Depopulation seiner Mitmenschen zu sprechen? Also noch misanthropischer geht's ja nicht.
Naja, ich meine, es gibt ja ganz klare Rechnungen. Ich glaube, ein TED-Talk war das von Gates 2015, wo er hochgerechnet hat, dass angenommen der Klimawandel sei menschgemacht und eben nicht durch Eiszeitveränderungen, Sonneneinflüsse und so weiter. Wenn man wirklich sagt, jetzt dieser Klimawandel sei nur menschgemacht oder hauptsächlich, dann hat er eine Gleichung aufgestellt. Jeder Mensch verbraucht so und so viel, jeden Tag konsumiert so und so viel, stößt so und so viel praktisch direkt oder indirekt CO2 aus. Und in dieser Gleichung, da kann man nicht so arg viel verändern, ja. Aber die Anzahl der Menschen kann man verändern. Und er hat dann damals gesagt, dass man durch Impfung diese Gleichung Richtung ökologisch akzeptabler bringen kann. Und es gab eine schwedische Gruppe, die hat dann kurz darauf hochgerechnet, Peer Review publiziert, dass, glaube ich, ein Neugeborenes auf Lebenszeit hochgerechnet so viel CO2 ausstößt wie 25 Volkswagen. Und was wiederum in Deutschland eine Bewegung ausgelöst hat, gab es ja einen Bestseller, dass man so eine No-Kids-Bewegung, ne? Dass man also praktisch komplett auf Kinder verzichten soll, dem Klima zuliebe. Also
selbst wir lassen uns selber aussterben, damit uns das Klima überlebt.
Ja, also wir retten die Menschheit, indem wir sie auslöschen.
Zerstören. Kennst du die Guidestones of Georgia?
Ja.
Mit da 500, steht drauf. 500 Millionen.
Ja.
Meinst du, Bill Gates hat die gebaut in den 70ern?
Schwer zu sagen, aber sie sind zerstört worden. Ne? Also irgendjemand hat die ja zerklopft. Ne?
Ja, genau. Aber das war schon... Ich meine, da waren wir, glaube ich, als sie entstanden sind, waren wir bei 4 Milliarden Menschen schon. Jetzt haben wir die doppelte Anzahl. Aber für mich ist es ja so, das Böse muss ja benennen, was es vorhat. Und Bill Gates hat es in dem TED-Talk gemacht, Epstein in den E-Mails und die Guidestones haben sie auch schon in Stein gemeißelt. Maximal 500 Millionen Menschen.
Ja, und ich meine, Gates' Vater war ja, soweit ich ja gelesen habe, auch ein Eugeniker. Ne?
Oh.
Und die Eugenikbewegung war ja ganz stark. Die Eugenikbewegung ist ja auch die mitinitiiert worden ist von Rockefeller, von Carnegie, und die beiden haben ja Foundations gegründet, Stiftungen, die ja damals ja auch schon das ganze Gesundheitswesen komplett korrumpiert haben. Also wenn ich in meinem Buch das Lithium-Komplott schreibe, dann ist der Komplott ausgehend von diesen Bewegungen. Und die sind ganz starke Eugeniker gewesen. Hermann Plopper hat es ja sehr, sehr ausführlich beschrieben in seinen Büchern. Hitlers amerikanische Lehrer hat ihn gerade in meinem Kanal interviewt. Können wir vielleicht verlinken.
Gerne, machen wir unten rein.
Den habe ich gerade eben interviewt. Sein Buch ist unfassbar. Ich habe es zweimal gelesen. Es passt sehr gut zu Ganzers Imperium USA. Also wie diese Eugenikbewegung in den USA entstanden ist, auch sehr plausibel dargestellt, weil die hatten ja Amerika für sich erobert. Ne? Im Prinzip waren es die Briten, haben dann vielleicht noch ein bisschen Holländer, ein bisschen Franzosen, aber im Prinzip hat man eben von Europa aus die USA, also den Nordamerika, nach und nach erobert, teilweise von den Mexikanern auch noch einen Teil geraubt, aber man hat eben andere Menschen dort gehabt, also Menschen, die andere, sagen wir mal, ja, Ethnien waren. Und es ist vollkommen klar, die mussten weg. Ja, also da musste man ja, und die einzige Möglichkeit, jemanden zu bekämpfen, und zwar bis aufs Blut, bis auf den Tod ist, indem man ihn dehumanisiert. Das macht man in jedem Krieg. Ne? Das sind keine Menschen, das sind Barbaren, das sind
Trolle,
ja, Untermenschen, ja, war es im Dritten Reich. Also man muss den Menschen dehumanisieren. Und erst dann, wenn man ihn nicht mehr als Mensch betrachtet, kann man ihn bekämpfen. Also ihn aus der Menschheitsfamilie ausschließen, würde Ganzer sagen. Ja. Und das ist halt eine Bewegung, die fing praktisch in USA an Und die Bücher, die dann entstanden sind, wurden ja dann auch übersetzt ins Deutsche. Und der Sohn des deutschen Verlegers, der die übersetzt hat, diese amerikanischen Bücher, der saß in Landsberg neben Hitler in der Zelle. Und Hitler selber hat dann, Madison Grant zum Beispiel ist einer dieser Eugeniker gewesen, hat ihm dann auch einen Brief geschrieben, dass er sein größter Fan sei. Und im Prinzip war es in den USA der Hass dann gegen die Afroamerikaner war oder gegen die nordamerikanischen Ureinwohner oder dann auch gegen die Mexikaner oder alle Einwanderer, die dann kamen, die Chinesen ja. Und so weiter. Das hat er einfach 1:1 übersetzt auf die Juden. Weil nordamerikanische Ureinwohner ja. Gab es halt in Deutschland nicht. Nee. Aber er wusste halt auch, man muss ein Feindbild haben. Und hinter einem Feindbild kann man halt Menschen vereinen. Auch Kriege dienen ja dazu. Ne? Man hat einen Krieg und dann müssen alle einer Meinung sein. Und die Kriegspropaganda sorgt dann dafür, dass wer nicht mitmacht, ist ein Außenseiter, ein Volksfeind. Und deswegen wird ja immer gleich ein Krieg geführt. Ein Krieg gegen Klima und natürlich auch ganz bekannt natürlich der Krieg gegen ein Virus. Es muss immer ein Krieg sein, um die Propaganda entsprechend dann aufzuziehen.
Eine Massenpsychose eigentlich. Man muss die Leute gemeinsam in die Angst bringen, damit sie dann auch mitziehen und das Narrativ verteidigen. Jetzt ist es ja so, die Epstein-Files, du hast sie gerade schon erwähnt, du hast was zitiert aus den Files. Ich meine, hättest du vor 3, 4, 5 Jahren gesagt haben, dass wir von einem teilweise pädophilen, kriminellen Elitering kontrolliert und regiert werden, haben alle gedacht, okay, habt ihr einen Aluhut auf. Jetzt ist es ja Realität geworden. Also, und es setzt sich ja zusammen wie ein Puzzleteil, ne? Also hier der TED-Talk von Bill Gates, der sagt hier, wir müssen Depopulation vorantreiben, müssen alle impfen.
Das war übrigens zeitgleich, wo die beiden zusammenkamen.
Muss man sich mal überlegen.
2015 war auch der Zeitpunkt, wo man sich in Genf getroffen hat.
Also Gavi,
hieß die. Ja, die Gavi wurde dann gegründet, glaube 2017.
Ja, mit Geld von Bill und Gates,
Melinda Stiftung. Genau. Aber 2015 war das große Meeting, wo, die ganzen, Epstein Partner, aber eben auch Tedros war, glaube ich, dabei.
Ja, der Chef der WHO.
Der Chef der WHO und dann aber auch Weltbankchef, die mehrere Chefs von großen Instituten, also JP Morgan, die waren alle dabei und die haben das alle gemeinsam dort organisiert und geplant. Und aber auch die Forderung, dass man Planspiele braucht, also die ja dann auch alle stattgefunden haben bis Event 201. Ja, die neuen kamen dann später. Man hat sie offen gelassen.
Von der Rockefeller Stiftung gab es auch die berühmten Planspiele, die das durchexerziert
haben. Es gibt so viele Planspiele. Ich habe angefangen, mal die zu sammeln. Also das sind, ich glaube, über 50 in der Zwischenzeit.
Also ist es die Verschwörungstheorie, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, ist sozusagen bestätigt. Es gibt eine Verschwörungstheorie. Man hat sich verschwört gegen die Menschheit.
Ja, das ist keine Theorie, das ist die Realität. Die Epstein sagen ja, dass es jetzt eine Realität ist, nicht nur eine theoretische Überlegung. Ich frage mich immer, was an der Theorie falsch ist. Also jeder Gedanke fängt ja mit einer Überlegung an und jede Überlegung ist erstmal nur eine Theorie. Ich habe die Vermutung, dass das ist eine Theorie im weitesten Sinne. Und dann, wenn man die Theorie dann eben äußert und interessant eben, wenn die dann eben den wahren Kern trifft. Man sieht sie an der allergischen Reaktion, die dann gleich stattfindet. Also je näher man an die Wahrheit kommt, umso größer werden die Faktenchecker in ihrer Aktivität.
Und verzweifelter und schlagen um sich. Aber ist dir bewusst, wie großartig es ist, dass wir genau in diese Zeit reingeboren worden sind, dass wir das miterleben dürfen, dass wir sozusagen die Scheuklappen wegbekommen und es erleben dürfen und sogar durchdrungen haben eigentlich, dass wir die Matrix verlassen haben?
Ja, absolut. Ich meine, ich muss sagen, ich war ja auch in der Matrix drin, das war massivst. Ja. Also ich dachte sogar, als ich die Matrix verlassen habe, ich bin draußen. Also ich hatte mal gedacht, ich hätte die Matrix verlassen und war aber immer noch teilweise drin. Also in die Matrix sozusagen reingeboren werden wir ja alle, als erstmal. Ja. Ja, da kann man auch gar nichts dafür, wenn so ein Baby geboren wird. Ich meine, das muss einfach lernen, was es zu lernen hat. Ja. Und entweder es lernt halt, dass der Islam die Religion Nummer 1 ist oder das Christentum oder wenn es wie die Eltern sind,
Judentum
gibt vielleicht gar keinen Gott oder der Kommunismus ist der Richtige oder was auch immer. Das kann ja ein Kind nicht beurteilen. Genau. Das braucht ja erst dann Zeit. Dafür ist ja auch das Teenageralter, da wird das Gehirn nochmal rewired. Deswegen hat man mit Teenagern manchmal Probleme, aber das ist ja genau die, sag mal, kulturevolutionäre Bedeutung der Teenagerzeit, um eben alles in Frage zu stellen, was man erzählt bekommen hat, zu rebellieren, um dann eben die Kultur weiter voranzutreiben. Ja. Denn wir sind ja nur deswegen eine dominante Gesellschaft, weil wir uns kulturell weiterentwickelt haben. Ja. Der Mensch selber entwickelt sich nicht weiter, aber die Kultur.
Ja.
Und dafür ist die Pubertät ganz wichtig. Und ich hatte meine Pubertät, was die Matrix angeht, nicht in der mit 14, 15, 16, sondern eigentlich erst, als ich kurz vor dem Herzinfarkt stand. Ne?
Wann war das?
Das war da, wo ich so um die 40 war.
Oh, und hattest du Symptome vom Herzinfarkt oder hast du...
Ja, ich habe ich habe wirklich Angina-Pectoris-Probleme gehabt. Ich musste manchmal aus dem Auto steigen. Ich habe supraventrikuläre Tachykardien gehabt, also Herzfrequenzen über 200. Aus dem Stehkreis.
Und warum? Was war es? Der Stress?
Es war Stress. Ich war massiv übergewichtig. Über 95 Kilo. Also, und ich war CEO von einer Firma in Personalunion mit Chief Science Officer. Also ich war für über 100 Menschen und deren Familien verantwortlich. Okay. Wir kamen in 2002, da war ich gerade 40. Da kann jeder hochrechnen, wie alt ich jetzt bin. Auf jeden Fall, da kam
hast halt, du gut gehalten?
Ja, genau. Nee, und da kam ich in eine persönliche Krise rein, weil da ist ja dann auch die Biotech-Blase geplatzt.
Ja.
Und ich hatte Gott sei Dank 2 Jahre vorher, da bin ich gerade zum CEO ernannt worden, die größte Finanzierungsrunde in Europa gemacht für Private Equity, 52 Millionen für meine Firma, von 104 Millionen in LOIs, die auf dem Tisch lagen. Aber die 52 Millionen, die haben uns dann eben überleben lassen, aber das gesamte Geschäftsmodell musste sich ändern. Es war nicht mehr der Sprint zur Börse, den ich versucht hatte, noch gerade übergewichtig hinzukriegen, sondern plötzlich hieß es, ja, wir müssen profitabel werden. Und ich habe meine Frau angerufen von einer Geschäftsreise und habe gesagt, du, das werde ich nicht schaffen. Ich glaube, das Hundertliche werde ich nicht schaffen. Ich hatte Verantwortung für meine Familie. Ja. Ich dachte, Börsengang, klar, auscashen, und Familie ist versorgt. Ja. Aber plötzlich sah ich ein Riesenproblem. Wir hatten 3 kleine Kinder, oder ja, mittelgroße Kinder, also alle noch Teenager oder jünger. Und da war ich echt in der Bredouille. Und da habe ich meine Frau angerufen und gesagt, du, wir müssen ein Fahrrad kaufen. Ja, ich brauche ein Fahrrad, ich muss Sport machen. Ich war ja mal Marathonläufer. Ich habe mit dem Medizinstudium mal einen Freiburg-Marathon gewonnen. Also ich war schon mal fit.
Ja.
Also von extrem fit mit Ambition, mit Ambition damals bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Wahnsinn.
Also ich war wirklich extrem ehrgeizig. Ja. Allerdings mit damals komplett falscher Ernährung. Wenn ich mit dem Wissen, was ich heute hätte, nochmal zurück könnte, 40 Jahre, dann wäre das wirklich eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mich komplett falsch ernährt. Und das war mit dem Grund, warum ich alle 4, 6 Wochen krank war, ein bisschen Fieber hatte, ein bisschen Halsschmerzen, wieder Pause machen mussten. Aber trotzdem, ich war fit genug, dass ich mindestens gute Zeiten laufen konnte, aber für Olympia hat es nicht gereicht. Und den Traum habe ich mir dann indirekt dann wieder sozusagen mir gegönnt, als diese Herzinfarktgefahr war. Weil dann habe ich mir wirklich ein Fahrrad gekauft, meine Frau auch. Wir sind dann, ja, ich weiß noch gut, wir haben im Süden von München gelebt, nach Andechsen 30 Kilometer. Ich musste 2 Mal vom Fahrrad absteigen. Ich war wirklich nicht mehr fit. Und aber ich bin beharrlich geblieben. Und dann habe ich irgendwann im Aufsichtsrat erklärt, wenn ich jetzt ein bisschen schmäler werde im Gesicht, keine Angst, ich habe keinen Krebs, aber ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ich muss was ändern. Und ganz ehrlich, unter uns, hört jetzt uns keiner zu, aber meine besten Ideen, in der Zeit auch die Firma am Überleben zu halten, hatte ich auf dem Fahrrad.
Glaub ich.
Es war mein erstes Buch, die Methusalem-Strategie, 4 Jahre später habe ich auf dem Fahrrad geschrieben.
Ja,
ich habe ein Diktaphon hinten drin gehabt.
Ja, und diktiert.
Ja. Mit einer Idee losgefahren, mit einer Frage an mich selbst gestellt. Ja. Und irgendwann unterwegs plötzlich fiel mir ein, das ist die Antwort. Das Diktaphon reingekracht zu Hause und dann reingetippt. Genial. Das war, und dann war ja so, mit meiner Firma, wir hatten damals Genforschung betrieben, kann man revolutionären Sinne. Wir haben wirklich parallel sämtliche Gene Tiermodells, was sehr nah am Menschen ist, also Mäuse, aber praktisch alle Gene auf ihre Funktion hingetestet. Und wenn wir dann was Interessantes gefunden haben, zum Beispiel eine Maus, die unter einer Hamburger-Diät mit Cola schlank bleibt, aufgrund eines genetischen Variante, dann hatte ich eine Methode entwickelt, um diese Gene sehr schnell zu finden. Und diese Methode eben damals, die war ja revolutionär und hat dann eben auch dazu geführt, dass wir so viel Geld einnehmen konnten von Investments und Equity eben. Also noch privat waren wir damals, noch nicht an der Börse gelistet. Und die Investoren haben mir aber nur vertraut bei der großen Investitionsrunde, wenn über meine Person eine sogenannte Team-Insurance abschließt. Die war relativ hoch. Und als ich dann gesehen habe, dass Geld aus von den Cayman-Inseln kommt und sonst woher, ne, so Steuerparadiese, dachte ich, wer hat da wohl alles da eingezahlt, ne? Und
mein Büro war Herr Epstein.
Und mein Büro war oben am 6. Stock, ne, mit einer schönen Balkon. Ich dachte immer, wenn die Firma nicht funktioniert, dann falle ich da vielleicht runter und die cashen wieder aus. Also das war für die recht risikolos und ich habe also so scherzhaft. Und ich musste dann einmal im Jahr zum Arzt einen Gesundheitscheck machen für die Versicherung. Und ein halbes Jahr Radfahren Und vielleicht noch, um das Ganze ein bisschen abzurunden, was ich eigentlich suchte mit dieser Methode, die ich da entwickelt hatte, war ein Jungbrunnen gehen. Ich habe praktisch nach diesem Master-Gen gesucht. Wenn wir das modifizieren, natürlich jetzt genetisch erstmal in den Mäusen, aber dann natürlich dann nachgeahmt, nicht indem man Menschen genetisch verändert, aber indem man die Produkte der Gene, sind ja Proteine, medikamentös so verändert, als wenn das Gen mutiert wäre. Das kann man sich ja gut vorstellen. Ja. Manche Gene, wenn sie zu aktiv sind, sind schädlich für uns. Durch Mutation kann man sie in ihrer Funktion reduzieren, aber man kann sie auch medikamentös in ihrer Funktion reduzieren. Also das Medikament wird dann praktisch zum Äquivalent einer genetischen Variante, nur eben kontrollierbar durch die Einnahme. Und das war das Ziel. Und wenn ich ein Jungbrunnengen finde, das man mit dem Medikament verändern kann, dann haben wir ewige Gesundheit. Das war so der, ja, das war so
der Big Plan.
Das war der Big Plan. Man muss immer eine Vision haben und dann kleiner wird's von allein.
Hast du gefunden?
Nee, natürlich nicht. Ja, ich hab's gefunden, aber auf eine ganz andere Art.
Erzähl.
Denn als ich dann beim Arzt war, nach einem halben Jahr Radfahren und natürlich auch die Ernährung ein bisschen umstellen und ich habe noch nicht viel abgenommen gehabt, aber ich habe mich wohler gefühlt und ich habe mich, also das klingt jetzt gleich ein bisschen eklig, aber ich habe wirklich überall auch Pickel gehabt, wie ein Teenager, durch die schlechte Ernährung, durch den Bewegungsmangel, durch den Stress.
Ja.
Also und Pickel sind im Prinzip nichts anderes wie eine massive Inflammation des Körpers.
Entzündung,
die man in der Haut sieht.
Mhm.
Nach 2 Wochen nur die Ernährung umstellen.
Was hast du geändert, wenn ich fragen darf?
Ja, einfach mal nicht so, also diese klassischen Spare Ribs und diese ganzen, dass man halt so Fleischwurst und was man so alles isst. In der Pause, wenn ich da gearbeitet habe, ich habe wirklich miserabel schlecht gegessen. Und wenn ich abends nach Hause kam, auf 180 natürlich, nach 12, 13 Stunden harter Arbeit. Meine Frau sagt, und da kommt ja auch mein Buch her, ne, das erschöpfte Gehirn. Ich war ego-depletiert am Abend. Da ist man natürlich auch nicht mehr der freundlichste Mensch. Die ganze Freundlichkeit habe ich in der Firma gelassen. Ich konnte mich nicht selbst mehr System-2-mäßig im Zaum halten. Meine Frau hat gesagt, du, egal was für ein Problem sie ankam, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann mal da morgen früh drüber reden und es war einfach nicht mehr schön. Und dann hat sie mir gesagt, trink erst mal ein Bier, dann reden wir. Und das hat mich auch recht runtergebracht. Aber jeden Abend ein Bier war dann auch nicht so gut. Ne?
Ja,
ja, es war einfach, kam alles zusammen. Ich habe in 3 großen Fluggesellschaften, die es gibt, ne? One World, wie heißt die andere nochmal?
Du meinst die Rewards-Programme?
Ja, die Rewards-Programme. Ich hatte überall meine Millionen Meilen mindestens. Ne?
Oh Gott.
Ich hatte so viele Flugmeilen. Ich bin alle 2 Wochen in die USA geflogen. Ich war jede Woche 2-3 Mal in einer europäischen Stadt. Ich war nur in Flughäfen, Flugzeugen. Es war einfach nur schlimm.
Und nur prozessiertes Essen, schlechtes Essen.
Nur Stress.
Zucker.
Es kam alles zusammen. Schlafmangel. Die Kombinatorik hätte mich umgebracht.
Wollte ich sagen. Also wenn nicht hier, hättest du nicht die Kurve bekommen.
Ich wäre wahrscheinlich nicht 45 geworden.
Ja.
Und dann eben Fahrrad gekauft, Ernährung umgeändert. Und dann bin ich beim Arzt gewesen nach einem halben Jahr. Und der schaut sich die Blutwerte an, schaut mich an. Und das war die entscheidende Frage, wegen der wir, sag mal, in Kausalkette gedacht, heute hier sitzen wir zwei.
Nichts geschieht ohne Grund, ja.
Er hat mich gefragt, Herr Nils, sind Sie in Jungbrunnen gefallen?
Oh.
Wortwörtlich. Also, sind Sie in Jungbrunnen gefallen?
Krass.
Und ich dachte, wow, ich suche das Jungbrunnengehen und bin durch Fahrradfahren und Ernährung umstellen in den Jungbrunnen gefallen. Ich habe noch lange nicht alles gemacht, was ich heute weiß. Aber ich habe einfach ein paar Sachen schon mal verändert. Und dann halt sukzessive angefangen, mehr Sachen zu ändern. Aber diese Frage hat alles verändert.
Krass.
Hat verändert, warum ich diesen Beruf ausübe. Mhm. Ich habe meinen Job in Frage gestellt. Hat allerdings noch 5 Jahre gebraucht, um ihn dann abzugeben. Weil ich Verantwortung für meine Leute hatte.
Klar.
Ich konnte nicht einfach gehen. Ich wusste ja, dass es von mir abhängig war, dass die Investoren bei der Stange bleiben. Aber ich habe in meiner Freizeit, die ich mir dann auch gesucht habe, Bücher gelesen über Okinawa. Wie hängt das zusammen? Ich war ja Evolutionsgenetiker auch. Ich wusste ja, unsere Evolution spielt eine Rolle.
Ja. Also kurz zur Erklärung, das ist die Insel der Hundertjährigen in Japan.
Ja, genau.
Das als Kontext einfach zu
tun. Ja, genau. Das ist eine, die man heute so Blue Zones nennt. Ne?
Genau.
Und in meinem Buch, das Lithium-Komplott, habe ich dann auch untersucht, dass die Blue Zones tatsächlich lithiumreiche Regionen sind. Weil Lithium macht ja Longevity.
Da bin ich ja ganz dankbar, dass du mir heute Lithium als Geschenk mitgebracht hast.
Ja.
Da werden wir auch gleich drüber reden. Aber ich habe ganz vergessen, euch zu begrüßen. Ihr seid ja mittendrin. Ja? Also wir reden hier schon seit einer Stunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit. Heute Dr. Michael Nehls. Michael, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja. Ja,
wir sind schon mittendrin, also ich habe euch ganz vergessen. Aber lasst trotzdem ein Like da, teilt das Video kräftig. Geht auch zum Kanal von Michael, der hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und nach dem Video möchte ich da mindestens 500.000 Abonnenten sehen. Also ich werde es unten verlinken. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, auch eins da lassen. Und dann viel Spaß weiter bei unserem spannenden Gespräch.
Ja, hallo an alle, ja, auch von mir. Ja, und danke, dass du mich eingeladen hast.
Wie immer sehr, sehr gerne von Herzen.
Bevor wir an der Stelle weiterreden, ich habe dir noch ein Geschenk mitgebracht.
Noch mal eins.
Noch ein anderes Geschenk. Und das muss ich jetzt.
Komm öfters bitte.
Ja, das bringe ich dir jetzt mit. Und zwar hier, das ist der Abschlussbericht der Enquete-Kommission. Du weißt ja, die Enquete-Kommission, ja, die tagt zwar noch.
Ja, da warst du ja auch.
Da war ich ja die ersten 4-5 Monate. Bin dann raus, weil alle meine Themen, die ich reinbringen wollte, die man nicht wollte, aber ich sie trotzdem reingebracht habe, habe ich durchgesetzt.
Ja.
Und zum Abschluss habe ich allen Mitgliedern der Enquete-Kommission, also allen,
ja,
inklusive ihrer Vertreter, persönlich gewidmet, den Abschlussbericht der Enquete-Kommission gegeben. Der kostet nur 19,90 Euro, by the way, und nicht die 20 bis 30 Millionen, die sie jetzt noch ausgeben werden, damit die Enquete-Kommission noch bis im Herbst 2027 dann ihren Abschlussbericht. Aber in Wirklichkeit, das ist der Abschlussbericht. Da steht alles drin, was man wissen muss. Das heißt nicht Herdenimmunität, sondern Herdengesundheit.
Wow, vielen Dank.
Da
der
steht
Weg
alles
aus der Corona-Krise und die natürliche Alternative zum globalen Impfprogramm. Also ich werde es auch mal unten verlinken. Ich habe es noch nicht gelesen, bin ehrlich, aber ich werde es lesen, das verspreche ich dir. Mhm. Da bin ich gespannt. Also da steht schon alles drin.
Das was ist der Abschlussbericht. Ich habe es auch, wie gesagt, allen gegeben, weil wenn sie das Buch gelesen haben, werden sie verstanden haben, warum es, was die Alternative gewesen wäre, wie jeder durch eine virale Infektion problemlos kommt.
Ja.
Und was ganz wichtig war, damals war für mich, als ich das Buch geschrieben habe, ein Umstand, der mir zu denken gegeben hat. Ich habe das Buch geschrieben, als gerade das Impfprogramm anfing. Und was für mich erstaunlich war bei diesen Studien, die gemacht worden sind, ist, dass man etwas komplett Unethisches gemacht hat.
Was?
Also ich versuche es mal ein Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, ich bringe ein neues Medikament auf den Markt und wir hatten noch im Vorfeld mal drüber gesprochen, über Peptide, die so gehypt werden, die so gesund sind, aber die werden ja im Magen-Darm-Trakt verdaut. Deswegen muss man immer darauf achten, wenn man Proteine als Wirkstoffe nimmt, dass man die eben irgendwie am Magen-Darm-Trakt vorbeischleust oder durchschleust auf eine Art und Weise, dass eben nicht angegriffen wird. Weil unser Magen-Darm-Trakt ist ja da, Proteine zu verdauen. Ne? Wenn man Steak isst oder Leguminosen, irgendwelche Linsen oder sonst was, was mindestens genauso gesund ist, wenn nicht sogar noch gesünder, die Proteine werden halt verdaut, notwendig. Die werden in Aminosäuren zerlegt, dass wir die als Bausteine für unsere eigenen Proteine verwenden können. Naja, und das Problem, um das ein bisschen zu illustrieren, Insulin ist ein Protein. Und deswegen muss man Insulin spritzen. Und ich weiß, dass die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten versucht, ein medikamentöses Insulin zu finden, also ein Insulin, was man als Medikament schlucken kann.
Ja.
Also ein Insulin-Mimetikon.
Genau.
Metformin macht so ein bisschen was in die Richtung, aber so eine richtige Insulinwirkung hat es nicht. In dem Fall, also Leute, die mit Metformin austherapiert sind, müssen irgendwann mal Insulin spritzen. Und vielleicht noch ein kleiner Nebensatz hier. Bei mir im Medizinstudium hieß es, einmal Insulin, immer Insulin. Also das ist sozusagen der Point of No Return. Vergiss es, auch das ist eine Lüge. Wir wissen ja zwischenzeitlich, selbst jemand, der Insulin schon spritzt als Diabetiker, kann durch Methoden, die in meinen Büchern drin stehen, das komplett revertieren.
Wow.
Und hat sogar einen besseren Glukosewert wie die Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Also es braucht eigentlich nur ein bisschen Willen, ähnlich wie ich es dann beim Race Across America dann später gemacht habe, also bei dieser Umkehrung meiner Gesundheit. Ne? Wir haben ja damit angefangen, unser Gespräch. Aber das ist lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe damals, als dann diese Studien rauskamen, mich gewundert, und zwar um etwas Unethischem. Zurück zum Insulin. Ich will jetzt mal, die Pharmaindustrie wäre erfolgreich gewesen, hätte eine Substanz gefunden, die Insulin ersetzt. Ja. Es gibt Diabetiker, die sind zwingend abhängig von Insulin. Das sind die Typ-1-Diabetiker. Ne? Kinder, die eine Autoimmunkrankheit gegen die Schilddrüse entwickeln, gegen die Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zellen dort in der Langerhanschen Insel entwickeln, die haben keine Insulinproduktion mehr. Die sind zwingend von Insulin abhängig. Die wären natürlich glücklich, könnten sie einfach jetzt Insulin-ähnliche Substanz schlucken. Jetzt stell dir vor, du machst eine klinische Studie mit denen. Du machst jetzt überhaupt eine klinische Studie und willst wissen, funktioniert das? Dann kannst du der Kontrollgruppe, musst dir auch was geben, ne? Und zwar Insulin. Aber was passiert, wenn du der Kontrollgruppe nichts gibst? Dann sterben die alle. Die Kontrollgruppe stirbt und egal wie schlecht dein Insulin-Mimetikum ist, es wird besser sein als in der Kontrollgruppe. Ja. Du kriegst es auf den Markt. Das heißt, es ist zwingend ethisch notwendig, der Kontrollgruppe immer die bestmögliche Therapie zu geben, die schon existiert.
Klingt
logisch. Das ist ein extremes Beispiel, natürlich bescheuert. Niemand würde die insulinabhängigen Diabetiker sterben lassen. Aber so ganz absurd ist es nicht, denn genau das hat man gemacht bei Covid. Bei Covid hat man der Kontrollgruppe nicht die bestmögliche Behandlung gegeben. Man hat nur gesagt, die Spritze ist das, was du brauchst. Man hat aber nicht das gegeben, was einen schweren Covid-Verlauf komplett verhindern würde. Zum Beispiel Vitamin D. Wir wissen ja, Winter ist das Risiko, dass wir einen schweren Verlauf haben und sterben können. Habe ich hochgerechnet. Sommermonate gegenüber Wintermonate. RKI-Dokumente habe ich mir angeschaut. Wie viele Leute sterben in den 6 Sommermonaten im Vergleich zu den 6 Wintermonaten an Covid? Und tatsächlich ist der Winter der größte Risikofaktor. Faktor 72. Hm. Die Wahrscheinlichkeit im Winter an Covid zu sterben ist 72 mal höher als im Sommer. Und schon vor 30 Jahren hat ein Wissenschaftler, Hope Simpson hieß der, herausgefunden, dass es nur am Sonnenstand liegt.
Vitamin D.
Und das ist Vitamin D. Und Vitamin D geht einfach im Winter runter.
Ja, klar.
Und das ist der Grund.
Aber das kann man ja supplementieren.
Kann man supplementieren. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Studie mache, wo ich dann rausfinden will, was ist die beste Behandlung, um Krankheiten zu präventieren, Leute zu schützen vor schweren Verläufen, was alles der Vitamin-D-Mangelbehebung machen würde, dann muss ich dort der Kontrollgruppe Vitamin D geben und dann schauen, ist die Impfung besser.
Genau.
Das wurde aber nicht gemacht.
Was wurde da stattdessen gemacht? Was hat
gar
die Kontrollgruppe
nichts.
Bekommen?
Gar nichts.
Gar nichts.
Ja, die Kontrollgruppe hat gar nichts bekommen. Die hat man sogar und das ist wirklich interessant, die Kontrollgruppe hat ja mehr schwere Krankheitsfälle. Ja. Als die Interventionsgruppe, nennt man die, die eben die MRA bekommen haben. Das ist auch publiziert wissenschaftlich, ist auch hier im Buch drin. Das heißt, man wusste schon, dass es der Kontrollgruppe eigentlich besser geht. Aber man hat dann wieder narrativ gesagt, die Kontrollgruppe muss auch die mRNA bekommen und hat dann ganz schnell, bevor die ganzen Daten da waren, auch schon angefangen, die Kontrollgruppe zu impfen, damit es alles ein bisschen obskur ist, ne? Und man eben die wahren Informationen nicht bekommt. Aber ich habe ein geistiges Experiment gemacht. Ich habe der Kontrollgruppe einfach mal Vitamin D gegeben. Mhm. Und dieses Experiment ist hier in dem Buch drin.
Ja.
Und man kann habe dann eine Tabelle gemacht, was sind die Konsequenzen an allen Parametern.
Wird man reinnehmen, das wird man gerne bitte reinschneiden.
Ja, das sollte man reinschneiden, die Grafik. Ja. Die ist da irgendwo zu finden, hier ist sie, auf Seite 207. Da ist die Grafik, hier ist sie.
Ja.
Da kann man praktisch jetzt Vitamin D-Gabe oder mRNA-Gabe. Mhm. Und dann die für alle möglichen Parameter habe ich die hin untersucht. Und wenn man da jedem einen Punkt gibt, dann ist es ein K.O.-Sieg nach Punkten 10-0 oder so.
Oh, das ist deutlich.
Das ist so deutlich. Und da habe ich das Buch eben publiziert damals. Und dort habe ich aber auch schon analysiert, wie das Narrativ funktioniert. Ich habe 10 Gründe, also 5 waren schon publiziert in Nature, warum es nie Herdenimmunität geben kann. Und ich habe dann noch 5 weitere aufgrund meiner molekulargenetischen Hintergründe, nochmal 5 weitere dazu. Das heißt, wir haben 10 Gründe damals schon gefunden, warum das Narrativ dysfunkt ist, nicht funktionieren kann. Und und viele andere Aspekte, die jetzt vertuscht zu werden. Also man versucht momentan in der Enquete das alles nicht wahrhaben zu wollen. Das ist wie wenn eine Parallelwelt hinkommt. Und deswegen habe ich den Leuten das Buch in die Hand gedrückt. Die werden es wahrscheinlich nicht lesen. Und trotzdem, jetzt, wo wir haben ja über die Epstein-Files gelesen, ich hoffe einfach, dass diese Enquete-Mitglieder, also nicht die für die Gruppe, wo ich jetzt sozusagen eingeladen war, die AfD-Gruppe, die versucht, fantastische Aufklärungsarbeit zu leisten, aber die Gruppe, die einem gegenüber sitzt, ich kann nur hoffen, dass die irgendwann nachts mit einem Albtraum aufwachen, schweißgebadet in den Spiegel gucken und sagen, wow, ich habe bis jetzt eine Strategie, die ein Kinderschänder entwickelt hat, verteidige ich hier aufs Blut zum Schaden der deutschen Bevölkerung. Und ich hoffe einfach, dass die mit diesem Albtraum irgendwann mal aufwachen und dann tatsächlich vielleicht dieses Buch in die Hand nehmen und lesen und sagen, okay, hier ist der Abschlussbericht, wir können das Ganze beenden.
Das hoffe ich tatsächlich auch. Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber sie stirbt meistens. Ja, es ist pervers, es ist wirklich pervers, was gerade alles rauskommt, aber ich habe so das Gefühl, wir sind auf der Zielgeraden, die Wahrheit bricht sich ihren Weg, die Wahrheit kommt immer raus und die Wahrheit braucht auch nicht viel Aufwand. Also die Lüge musste immer mit viel Energie und Kraft und so weiter aufbauen und auch am Leben erhalten, aber die Wahrheit, die fliegt wie so ein Schmetterling einfach durch und ganz leicht und liebevoll
Das ist ein wunderschöner Gedanke, wo du gerade hast, weil ich versuche momentan eine Stiftung zu gründen, mhm, obwohl ich kein Geld dafür habe, aber ich suche einen Philanthropen. Mhm. Und es kann sein sogar, gibt Hinweise, aber ich hoffe, dass wir da jemanden finden, der reich genug ist, dass er eine Stiftung gründen kann. Ich nenne es so liebevoll die Andy-Gates-Stiftung oder die Andy-Rockefeller-Stiftung.
Andy-Gates-Stiftung. Also Bill Gates fällt schon mal raus, abschalten und Bill Gates.
Andy-Rockefeller oder was auch immer, natürlich, wenn wir es anders nennen. Aber eine Stiftung, die so viel Geld hat, dass wir von den Zinsen eben eine Gruppe von Wissenschaftlern, Juristen, auch Lobbyisten letztendlich, braucht man dann auch, aber Medienexperten, dass wir ein gesundes Gegennarrativ entwickeln können. Und dann heißt es ja immer, naja, aber die haben ja Milliarden zum Ausgeben. Und
brauchen wir auch?
Nein, die brauchen wir gar nicht.
Echt?
Wir brauchen, also es wäre schön, wenn man sie hätte natürlich, ne? Aber ich, mit dem gleichen Argument, was du gerade gesagt hast, sage ich dann immer, naja, wir brauchen wahrscheinlich nur 10% oder 5% von dem Geld, was
genau. Ja, das stimmt, ja.
Weil die natürlich wesentlich mehr Aufwand treiben müssen. Die Bälle
die nach Medien oben zu kontrollieren,
die Wahrheit
Politik zu kontrollieren.
Die Wahrheit hat Gewicht und die hat eine Tendenz zu gravitieren auf dem Boden. Ja. Und die müssen versuchen jetzt sozusagen, die hoch immer zu jonglieren. Und du weißt, man kann jonglieren und es ist auch anstrengend, aber irgendwann
fallen die Bälle auf den Boden.
Auf den Boden. Und das ist meine Vision.
Die ist schön, die ist gut.
Und ich hoffe, dass du vielleicht Leute kennst, die sagen, sie wollen vielleicht mit ihrem großen Vermögen doch mal irgendwas machen, was Bestand hat auf Dauer, was ihren Namen trägt, aber die nächsten Jahre, Jahrhunderte überdauert und
für die Menschheit
wirklich was verändert.
Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, Michael, wir werden da hinkommen. Ich habe so das Gefühl, nicht nur, dass wir in der Vergangenheit auf der richtigen Seite der Geschichte standen, sondern dass immer mehr Menschen die Matrix tatsächlich verlassen. Und da bist auch du Teil davon. Du hast vielen Menschen diese Brücke gebaut, in die außerhalb der Matrix zu gelangen. Also mit deinen Büchern, mit deinen Vorträgen, mit unseren Interviews und so weiter. Das höre ich auch immer und immer wieder. Bei meinem Event Mark lädt ein zum Beispiel. Ja, da kamen so viele Menschen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, dank Michael Nehls habe ich dies und das erreicht und habe mich nicht schimpfen lassen. Und das ist doch der größte Award eigentlich, der größte Lohn, den man eigentlich auch als Wissenschaftler oder als Arzt bekommen kann, dass man Menschen vor Schaden bewahrt hat.
Ja, das ist so unfassbar. Ich kriege ja dauernd E-Mails rein. Ich meine, wir drehen momentan Autismus rum, ja. Mhm. Also das Lithiumbuch verändert momentan alles. Ja,
genau.
Ich weiß, das habe ich auch gerade intensiv besprochen in den USA, weil ja gerade Kennedy einen sehr großen Fokus auf Autismus hat und Alzheimer auch. Und diese beiden Krankheiten sind massiv zum Beispiel durch Lithiummangel beeinflusst. Und wir sehen da Effekte und es macht so Spaß. Ich habe so oft Tränen in den Augen, wenn ich sehe, was da passiert, wie Kinderärzte es jetzt aufnehmen, das Thema. Wir haben ein großes Netzwerk, Juno heißt es auf meiner, wo sich Kinderärzte jetzt orthomolekular vereinigen gegen die Lobbyismus und das Narrativ, dass Kinder dass die Ernährung von Kindern praktisch irrelevant ist. Nur ein Beispiel, ne? Kinder kriegen im ersten Jahr noch Vitamin D supplementiert, was aber allerdings unnötig wäre, würde die Mutter genügend, und würde die Mutter genügend Vitamin D zuführen. Interessant übrigens, wie viel Vitamin D eine Mutter aufnehmen muss, damit das Kind optimal versorgt ist. Das ist wissenschaftlich publiziert, 6.500 Einheiten.
Pro Tag?
Pro Tag. Wow. Was genau die 6.000 Einheiten ist, sind die ich empfehle im Winter. Und bei dieser Studie kamen 6.500 raus. Dann wird durch ein vollgestilltes Kind ungefähr 500 Einheiten an das Kind gegeben. Hm. Interessant ist, dass auch Kinder Vitamin D bekommen, aber nur im ersten Jahr. Im zweiten Jahr kriegen die dann plötzlich alle RSV-Infektionen, also viele, die auch gefährlich sind.
Ja.
Dann schreit man Impfung, aber es ist der Vitamin D-Mangel, der sich dann einstellt.
Okay. Ja?
Kinder, die von Müttern gestillt werden, die ausreichend Vitamin D haben, haben 10-mal geringeres Risiko, RSV zu erkranken. Hm. Aber das wird nicht propagiert. Auch das Stillen wird nicht mehr propagiert.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich werde demnächst eine Autorin vorstellen in meinem Verlag. Ich habe gerade einen Vertrag gemacht, die da ein tolles Buch drüber geschrieben hat.
Ich muss mal überlegen, also meine Mutter zum Beispiel, die hat mich jetzt in den 70ern bekommen. Da wurde ihr damals aktiv abgeraten, mich zu stillen, weil es gibt doch viel bessere Sachen, Melupa und wie das damals alles hieß. Und zum Glück hat meine Mutter gesagt, nee, ich still den, das ist von der Evolution so bestimmt, also mache ich das.
Das ist so wichtig.
Ja.
Und ideal.
Auch für die Bindung, für das Kind, denke ich mal.
Für die Bindung vom Kind, für die Entwicklung vom Kind. Aber natürlich die Voraussetzung ist, dass die Mutter schon mal optimal versorgt ist. Mhm. Wir haben jetzt Kinderärzte oder auch Ärzte, die schwangere Frauen begleiten. Und ich werde oft gefragt, ob ich einer schwangeren Frau Lithium zum Beispiel geben würde. wir reden jetzt von Lithium als essentielles Spurenelement, dann stelle ich frage ich immer die Frage zurück, naja, würdest du auch nicht aufhören, Äpfel zu essen, weil da Vitamin C drin ist? Also, und die natürliche Nahrung, die uns in der Evolution, als der menschliche Geist sich entwickelt hat, waren ja Muscheln, ja, Meeresfrüchte. Ich nenne die auch liebevoll die Meeresfrüchte der Erkenntnis im Garten Eden.
Ja.
Also wir haben nicht von Apfel genascht, ne, oder Malus, dem gefährlichen Muschel. Baum, sondern Muscheln waren die Meeresfrüchte der Erkenntnis, ist seit 2024 auch Weltkulturerbe, die Städte, wo die menschliche Geist sozusagen den göttlichen Funken bekommen hat. Muscheln waren wahrscheinlich, spielt eine große Rolle und vor allem neben dem Omega-3 das Lithium. Und dann sage ich immer, naja, also eine schwangere Frau vor 150.000 Jahren, die in Höhlen gelebt hat, die wird nicht aufgehört haben, Muscheln zu essen, nur weil da Lithium drin ist. Ja, sondern im Gegenteil, die hat die Muscheln gegessen und das Lithium ist elementar für die Hirngesundheit. Und jetzt hat mir gerade vor ein paar Wochen ein Kinderarzt geschrieben, er hat es eben einer Schwangeren auch mitempfohlen in der Zeit, wo sie schwanger war. Es war kein Kinderarzt, es war ein Gynäkologe. Mhm. Und er hat gesagt, jetzt, wo das Kind geboren ist, bei den ersten Untersuchungen, in den ersten Monaten, fällt auf, dass das Kind fitter ist als die Kollegen. Und die Hebamme hat es gerade gefragt, die Mutter, ob das Kind einen Hirndünger bekäme.
Lithium.
Ja, nicht nur Lithium, also das Kind hat die ganze Bandbreite bekommen. Allerdings ein Kinderarzt, ein befreundeter von mir, Christian Schellenberg in Potsdam, der war einer der Ersten, der das Thema aufgenommen hat, nachdem seine Mutter, Evolution der Großmutter, seine Mutter hat von mir gehört und hat ihm gesagt, red mal mit dem Nils. Und da haben wir jetzt eine ganz tolle Kollaboration seit 2 Jahren. Und er hat gesagt, er gibt seit 20 Jahren den Kindern Omega-3, Vitamin D, Zink, Selen, alles was Mangel ist, füllt er auf. Und seit er angefangen hat, den Lithium aufzufüllen auf den Level, den wir als essentiell erachten, sagt er, es ist das am meisten das Wesen positiv verändernde Supplementierung in 20 Jahren, die er gesehen hat.
Wow.
Die Kinder sind
switched on. Ich würde es mal wiederholen für die Zuschauer. Omega-3, Selen, Vitamin C.
D, ja, also D. C sowieso wahrscheinlich. D. Ich meine, alle Vitamine sind essentiell.
Zink.
Zink und Selen halte ich noch für sinnvoll.
Okay.
Auch Magnesium, je nachdem, wie die Nahrung ist.
Und das sollte man dem Kind jeden Tag geben, damit halt dann...
Ja, also wenn man schwanger ist natürlich, beziehungsweise muss es die Mutter in ausreichender Menge nehmen.
Und später halt...
Omega-3 möglicherweise dann sogar etwas mehr. Mhm. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass ein Faktor 60 geringere Rate, Faktor 60, nicht 60%, Faktor 60 geringere Rate an Postpartum-Depression, also nach der Schwangerschaft, dass eine Depression sich bei der Mutter entwickelt, was das Mutter-Kind-Verhältnis natürlich massiv stört, als Konsequenz der Depletion des Gehirns an Omega-3. Denn die Nabelschnur versucht ja, Omega-3 dem Kind zu geben. Über die Nabelschnur wird das Kind mit Omega-3 versorgt. Die Plazenta ist sogar fähig, ein bisschen Omega-3 herzustellen. Wow. Aber wir gehen jetzt von den aquatischen Omega-3-Fettsäuren, also DHA und EPA. Und man muss sich im Klaren darüber sein, 50% der Fettsäuren in den Synapsen besteht aus DHA. Das heißt, wenn wir einen DHA-Mangel haben, funktionieren unsere Synapsen nicht.
Ja.
Und die Synapsen sind unser Gehirn. Also funktioniert unser Gehirn nicht. Und das hat dann Konsequenzen von ADHS, Autismus, Schizophrenie. Es gab eine Studie zum Beispiel, Kinder, die als Teenager, das ist meist das Alter, wo man dann die Schizophrenie entwickelt, wenn man denen nur für 3 Monate Omega-3 gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine zweite Episode haben, um 90% reduziert.
Wahnsinn.
90%. Kein Medikament schafft das, aber es ist nicht Leitlinie.
Wahnsinn.
Wo man das sofort machen müsste. Und am besten natürlich von Kindheit an, also eigentlich schon von Schwangerschaft an, genügend Omega-3. Und ich bin ziemlich sicher, es gäbe keine Schizophrenie auf diesem Planeten. Das würde revolutionär sein, aber wird nicht gemacht. Deswegen, ja, reden wir hier, hoffentlich hören viele zu.
Ja.
Naja, und er hat eben den Kindern alles gegeben. Wir haben schon angefangen aufzuzählen, aquatische Omega-3-Fettsäuren. Da ist allerdings nur Algenöl die sinnvolle Lösung. Können wir gleich besprechen. Ich war ja bei Kennedy, um genau das auch anzusprechen.
Machen wir gleich,
Da geht es nämlich ganz gravierend darum. Denn diese 11%, also das ist der Omega-3-Index, diese 11% ist das, was die Plazenta versucht zu erreichen. Mhm. Die meisten Frauen und Menschen in Deutschland haben so um die 5%. 2% ist mit dem Leben nicht vereinbar. Das heißt, 2%, unter 2% misst man bei niemandem, weil da ist man nicht mehr lebensfähig.
Tot.
Ist man tot.
Ja.
5% hat man in Deutschland, 4% in Amerika, Durchschnittswert. Und 11% wäre ideal. Und
Und das erreichen die in der Blue Zone?
In der Blue Zone, das sind meistens ja fischreiche Regionen,
genau, Okinawa.
Die haben in Sicherheit höhere Prozente. Und das Problem ist allerdings, dass die natürliche Quelle für uns entweder Muscheln sind, die kaum jemand isst und auch man nicht mehr essen sollte, weil, ne, und Fisch. Fisch kommt zu 50% aus der Züchtung. Aber der gezüchtete Fisch hat in den letzten 10, 15 Jahren über die Hälfte an Omega-3 verloren. Warum? Weil Fisch selbst unfähig ist, Omega-3 zu produzieren. Also wir glauben, wir kriegen es vom Fisch, was auch stimmt,
aus der Aquakultur.
Der Fisch bekommt es nicht. Der Fisch bekommt es aus der Nahrungskette.
Ja.
Der bekommt es zum Beispiel vom Grill oder von kleineren Fischen. Aber irgendwann ist man bei so kleinen Fischen, die den Grill fressen. Dann sagt man Grillöl, aber der Grill selbst produziert es auch nicht selbst. Das ist auch unfähig. Die ganze Nahrungskette, die bei uns mit dem Fisch auf dem Teller landet, die fängt an mit Mikroalgen. Das heißt, die Mikroalgen sind die
aquatischen. Deswegen Algenöl.
Deswegen Algenöl, weil dann umgeht man den ganzen Fisch. Es hat eine vegane Lösung, wenn man das will.
Und hatte ich die Schadstoffe drin?
Keine Schadstoffe, die werden in großen Containern, kann man die züchten. Und das wird auch gemacht, es wurde auch angefangen, aber nicht um den Menschen zu retten, sondern um den Fisch zu retten. Den Fischen geht es nämlich schlecht in der Fischzucht, es sei denn, man füttert sie mit
Algenöl,
mit Beifisch. Ne? Also, aber da gibt es halt nicht mehr genug.
Und Algenöl, also praktisch, du meinst jetzt also Omega-3 ist auf Algenölbasis und die kann man dann täglich nehmen, auch als Erwachsener natürlich.
Mache ich jetzt schon seit einem Jahrzehnt.
Ja.
Und die, seit es eben gibt, und ich konnte deswegen auch mein Buch schreiben, die Algenölrevolution, was jetzt gerade in den USA übersetzt worden ist, die Algae Oil Revolution. Und die Maha-Bewegung von...
Also Kennedy. Make America Healthy Again statt MAGA,
von Robert MAGA. Kennedy. Ja, also das Great Again hängt natürlich mit dem Maha zusammen, weil...
Geht Hand in Hand.
Wenn die geistig fitter werden, dann haben sie auch die Möglichkeit. Übrigens, da kam auch die Eugenik-Bewegung her. Ne? Man glaubte ja, dass man die Amerikaner fitter machen muss und hat natürlich sozusagen angenommen, dass bestimmte, ich wollte nicht Rassen sagen, sondern ethnische Gruppen, gewisse ethnische Gruppen weniger intelligent seien und die würden sozusagen jetzt dem amerikanischen Volk, sprich den Urweißen, die nie amerikanisches Volk eigentlich waren, Eingewanderte, dass man die sozusagen schützen muss. Mhm. Wobei das Verrückte ja ist, dass die Weißen ja eigentlich mutierte Menschen sind. Ne?
Ja.
Also wir sind ja weiß geworden wegen Vitamin D.
Exactly.
Ja, wir haben ja nur weil eine weiße, helle Haut, weil wir im Norden ausgewandert sind und gar nicht überleben könnten, wenn die Haut dunkel wäre. Es sei denn, wir supplementieren.
Ja.
Oder wir machen die Fahrt immer am Fluss entlang, wo genug Fisch ist, und landen dann als Inuit dunkelhäutig sogar im hohen Norden.
Genau. Unter anderem sind auch deswegen auch dann viele Städte am Meer entstanden, als auch natürlich an Flüssen, an Seen und so weiter, evolutionsbedingt einfach.
Ja, natürlich. Ja. Das ist da sind die ganzen Wanderungsbewegungen.
Genau.
Ja. Und es ist ja auch so, dass diese Wanderungsbewegung, habe ich in meinem Buch Algenölrevolution auch genau beschrieben, die Leute wohnen ja an einem Ort, haben genug Fisch, aber irgendwann wird die Population am Ort zu groß und dann wandert die weiter. Und im Prinzip wandert man Generation für Generation bis zum nächsten Ort. Hm. Das heißt, um von Afrika nach Nordeuropa zu kommen, reden wir hier von 50, 60 oder 100 von Generationen. Und 100 Generationen bedeutet, dass die 100. Generation nicht mehr weiß, wie man dort gelebt hat. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel jetzt einen Lithiummangel haben, also Omega-3-Mangel vielleicht nicht, aber Lithiummangel, Jodmangel, dann glauben wir, dass diese eigentlich ungesunde Situation Normalität ist, weil alle leben ja ungesund. Das heißt, wenn wir alle dann plötzlich unseren Alzheimer bekommen, ist es halt normal.
Ja. Ja?
Oder wenn wir alle bei Infektionskrankheiten schlimmer dran sind, ist es halt normal. In Afrika hatten die kein Problem. Der Durchschnittswert bei Omega-3, bei Vitamin D zum Beispiel, der natürliche Wert liegt bei 110 bis 140 in Naturvölkern in Afrika. Aber hier bei uns liegt er bei 20, 30 oder noch tiefer und in Seniorenheim bei 10, 15.
Wahnsinn.
Und dann hat man natürlich die Vulnerabilität bei Infektionskrankheiten.
Ja, ich meine, wir denken ja auch, dass das Leben, das wir hier leben, dass es der Standard ist eigentlich. Und dann ist man ja so begeistert, wenn man dann irgendwie in südliche Länder geht, wie laissez-faire das dort ist und wie entspannt die alle sind und denkt, ach, da gibt es doch was anderes außerhalb unserer Matrix de facto.
Ja, absolut.
Ja. Ich möchte kurz darauf zurückkommen bezüglich, also wir reden gleich mal über Kennedy, weil du hattest die Ehre, Robert F. Kennedy Jr. zu treffen, vor kurzem erst. Und da hat es ja auch ganz interessante Entwicklungen gegeben mit der Ernährungspyramide und we are what we eat, ne? Also you are what you eat, also du bist, was du isst. Wir haben vorhin über deine Transformation gesprochen, vom 95 Kilo schweren CEO hin zu einem fahrradfahrenden CEO, der dann auch praktisch den Methusalem-Trick rausgefunden hat. Longevity ist ein Riesenthema gerade. Also du warst schon deiner Zeit weit voraus mit dem Jungbrunnen gehen. Jetzt ist Longevity überall, ne? Also Don't Die von Brian Johnson, Blueprint und wie kann ich mich optimieren, wie kann ich möglichst gesund alt werden etc. pp. Glaubst du, dass vielleicht auch durch die künstliche Intelligenz wir irgendwann vielleicht doch mal irgendwie das Jungbrunnengehen finden?
Nee, oder? Das Jungbrunnengehen wird es nicht geben.
Okay.
Also was ich dann rausgefunden hatte war, also meine Transformation durch diese Frage des Arztes, ob ich jetzt in Jungbrunnen gefallen war, das war wie Schuppen aus den Haaren, fiel mir das, ne? Also was es war im Prinzip die Überlegung und das habe ich dann an mir selbst getestet. Ja. Es ist getestet hatte ich es ja dann schon, weil die Frage war ja aufgrund meines Selbsttests, ohne dass ich es beabsichtigt hatte. Mhm. Aber im Prinzip habe ich das rausgefunden, was meine Oma mir wahrscheinlich erzählt hätte. Iss was Gescheites, Junge, und mach ein bisschen Sport und dazu brauchst du noch nicht mal eine KI. Also keine KI muss mir sagen, was natürlich ist. Also eine KI wird auch kein Medikament entwickeln, da bin ich absolut sicher, was das ersetzt, was natürlich für uns ist. In meinem Buch Das Lithium-Komplott habe ich das erste Kapitel nur den Grundgesetzen des Lebens gewidmet.
Ja.
Und diese Grundgesetze des Lebens, die sind auch die Basis dessen, was jede Bewegung, auch MAHA, Make America Healthy Again, was dann vielleicht hoffentlich nach Europa rüberschwappst, Make Europe Healthy Again, Make the World Healthy Again. Make everybody, also MEHA wäre nicht Make Europe Healthy Again, sondern MEHA wäre für mich Make Everybody Healthy Again. Weil dieses Gesundsein steckt in unseren Genen. Und es sind alle Gene. Alle Gene gemeinsam sind unsere Jungbrunnengene. Alle miteinander. Nicht ein einzelnes. Und, aber nur wenn natürlich diesen Genen, die in ihrer Zusammenarbeit sich entwickelt haben in der Evolution, als bestimmte Voraussetzungen da waren. Und zwar über Jahrzehntausende, und zwar genau in der Zeit, als der menschliche Geist entstand, war eine recht stabile Ernährung über Muscheln, ein bisschen, Sammler war man auch, man hat noch ein paar Früchte gesammelt.
Nüsse, Fleisch,
Aber es ist wirklich erstaunlich, ich habe das genau analysiert, die Tagesration Muscheln in Kalorien umgerechnet, hat so viele Minerale, Vitamine, aquatische Omega-3-Fettsäuren, Jod, Zink, Selen, Vitamin D, you name it, und zwar immer in der Menge, die für uns die essentielle ist. Also man könnte sich zu praktisch 99%, ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist Folsäure.
Okay.
Weil Folat kommt, Fol ist das Blatt, Folie.
Ja.
Folsäure ist eben Blattsäure, die kommt eben von Blättern. Ne? Also man muss halt auch ein bisschen Gemüse essen. Aber das ist das, was die Ernährung war. Und daraufhin hat sich über Jahrzehntausende, und der Mensch wurde gezwungen, da zu leben, weil eine Eiszeit herrschte, die ganz Afrika austrocknete. Man hat nur an der Küste überlebt. Und das war der Quantensprung. Also Quantensprung ist nämlich das Kleinste, was man springen kann, aber metaphorisch der größte Schwung der menschlichen geistigen Entwicklung hat genau dort stattgefunden.
Das ist spannend,
Ich habe es vorhin schon erwähnt, Weltkulturerbe. 2024 in meinen Büchern, sowohl im Alkoholrevolution als auch im Lithium-Komplott, habe ich es sehr genau beschrieben, was die Voraussetzungen waren damals. Und es war nicht nur die Ernährung, man war plötzlich sesshaft. Man konnte engere Gruppen zusammenleben. Essen war genug da, es gab Essen im Überfluss. Man konnte diese Muscheln nicht wegessen. Die Bänke waren gewaltig, sind heute noch gewaltig dort. Das heißt, die Gruppengrößen waren größer. Soziales Miteinander war. In meinem Buch, das indoktrinierte Gehirn, nenne ich das den Homo Papi, der sich da entwickelt hat. Also Menschen, die freundlich waren, haben eher Überlebenschancen gehabt in der Gruppe als die Misanthropen. Ja, die wurden rausgeschmissen. Und es gibt ja ein Experiment, das darauf zurückzuführen ist. Es heißt Im Grunde Buch von Bregman, das Buch. Da beschreibt er das und der beschreibt den Homo Papi. Ich habe das übernommen in meinem Buch und auch natürlich den Credit gegeben ihm. Aber da hat man ein Experiment gemacht mit irgendwelchen sibirischen Füchsen, die sehr aggressiv sind. Und dann hat ein Experiment gemacht, ein Verhaltensforscher, ein russischer, hat die so gezüchtet, dass er gesagt hat, wir selektieren immer die am freundlichsten sind. Also nur auf Freundlichkeit gezüchtet. Das waren am Schluss die intelligentesten. Das heißt, Freundlichkeit geht immer mit Intelligenzentwicklung, sozialer Intelligenzentwicklung einher. Das heißt,
also seid freundlich.
Ja, freundliche Menschen sind haben natürlich die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sind friedensfähiger. deswegen auch natürlich demokratiefähiger, weil man eben eine Lösung sucht im
Kompromiss,
im, ja, im Kompromiss, in der Diskussion, im Austausch. Und die Voraussetzungen, die damals eben waren, waren Muschelessen. Ich habe eben rausgefunden, in Muscheln waren 1 bis 2 Milligramm Tagesration Lithium, ausreichend Omega-3 etc. pp. Und dadurch ergibt sich auch die Dosierung, die man täglich zuführen muss. Wir müssen praktisch die Muschel simulieren wieder. Und in meinem Buch, Die Algenrevolution, habe ich schon geschrieben, wie komme ich jetzt vom Algenöl, was ja nur Omega-3 ist, zum kompletten Fischersatz und auf vegane Weise. Und dort habe ich eben alles aufgelistet, unter anderem eben auch Lithium.
Also isst nicht täglich Muscheln?
Nee, aber man kann die Muscheln ersetzen. Ja, also die Muscheln wäre eigentlich die Frucht der Erkenntnis für uns weiterhin, für maximale Leistungsfähigkeit des Gehirns, Neugier, ja Mut, ja, neue Wege zu gehen, miteinander zu interagieren, von anderen in Geschichten aufnehmen und vor allem das mentale Immunsystem, was ja von mir ausführlich beschrieben worden ist, was eben dazu dient, dass wir die Narrative nach ihrer Qualität beurteilen können und eben toxischen Narrativen nicht auf den Leim gehen.
Gut, also wenn du jetzt schon über toxische Narrative sprichst, muss ich ja auch leider erwähnen, dass wir ja in den letzten Jahrzehnten immer angelogen worden sind. Ja. Wenn es um Medizin ging, um Impfungen ging, Gesundheit, aber auch Ernährung. Ne? Also zum Beispiel, wo ich klein war, 80er, 90er Jahre, da hieß es immer, Margarine ist viel besser als Butter. Mhm. Ne? Also, oder es gab ganz viel Leitprodukte, Fett war verpönt. Jetzt haben wir genau den Umkehrschluss, eigentlich Fett ist gut. Oder damals, um Gottes Willen, isst keine Eier. Wenn du zu viel Eier isst, bekommst du Cholesterin, stirbst da dran. Mhm. In der Zwischenzeit wissen wir, dass wahrscheinlich das Ei die Muschel der Henne ist sozusagen, weil da so viele Vitamine und Mineralien drin sind, dass das Ei sogar gesund ist, das sogenannte Frühstücksei.
Ja, wir haben unsere eigenen Hühner deswegen.
Weil ich auch, ja, genau. So. Ja? Also kann ich auch nur
jeden Tag Kidnapping.
Genau. Ja, genau. Also dahingehend, also all diese Ernährungslügen und die Essenspyramide war eigentlich auch falsch aufgestellt. Ne? Und wir sehen es ja auch in den USA, die Amerikaner sind immer breiter geworden. Und damals hieß es ja auch, Zucker ist böse, ja, was es ja wahrscheinlich auch ist, aber ja, Süßstoff ist gut.
Das war das amerikanische Paradox. Die haben ja gesagt, Fett ist schlecht. Ne? Ja. Die Leute wurden fett.
Genau.
Also hat man gesagt, Fett muss schlecht sein. So, ne? Genau. Also so ähnlich wie ich habe, keine Ahnung, kriegt der Alzheimer und dann muss halt unsere Genetik falsch sein oder irgendwie. Aber es wird immer direkt so die Kausalität gesucht, ohne mal tiefer zu graben. Wo kommt das überhaupt her?
Und dann hat das mit Süßstoff irgendwie lösen wollen.
Ja, dann hat man erstmal den Leuten gesagt, esst kein Fett mehr, nur Kohlenhydrate.
Leitprodukte.
Nur Kohlenhydrate.
Oder so.
Ja. Dann kam das amerikanische Paradox, je mehr weniger Fett die Leute gegessen haben, umso mehr Fett macht ja auch Sättigkeitsgefühl, umso mehr haben sie in Form von Kohlenhydraten kalorisch zugeführt. Zucker. Also das Paradox, das nennt man das amerikanische Paradox. Ja. Die Leute wurden umso fetter, je weniger Fett sie gegessen haben.
Absurd.
Da gab es wirklich diesen Begriff, wie das amerikanische Paradox. Und dann dieses Paradox hat man dann mit Süßstoffen wieder sozusagen versucht.
Und es war auch kontraproduktiv.
Auch kontraproduktiv, ist eigentlich auch ein Mist, ja. Und jetzt schwenkt man um in die andere Richtung. Jetzt geht man wieder Richtung Fett.
Genau. Jetzt kommt auf einmal gesunde Fette, Olivenöl und es ist doch was Gutes, Fett zu sich zu nehmen etc. Aber jetzt ist was Revolutionäres passiert eigentlich mit Robert Kennedy, nämlich er hat diese ganze Food, also die Essenspyramide de facto auf den Kopf gestellt.
Ja, das ist natürlich wieder ein weiteres Extrem und ich habe mir das sehr genau angeschaut. Also da geht man von einem Extrem ins andere. Das ist natürlich immer so, wenn man gegensteuert, dann pendelt man ein bisschen zu weit rüber und dann pendelt man wieder zurück. Aber es ist auf jeden Fall, hat es schon mal geschwenkt, weil es ist keine Anekdote, es ist tatsächlich passiert. Unsere Kinder sind ja in Amerika in die Schule gegangen und die haben da sogar Ernährungslehre gehabt. Die wurde uns von McDonald's gefördert. Also ungelogen. Okay, McDonald's hat dort ein Ernährungsprogramm gefördert. Kennedy hat es noch, nachdem er mich getroffen hat, noch eine Rede gehalten dort an diesem Event, eine öffentliche Rede und hat auch gesagt, dass die Amerikaner ja die Schulnahrung subventionieren mit Steuergeldern und es sind unfassbare 450 Millionen täglich Dollar. 450 Millionen Dollar täglich Förderung der Ernährung und 80% ist Artificial Food. 80%. Krass. Ja. Oben auf der Pyramide waren ja die Früchte und die sind zum Beispiel beim Schulessen Fruit Loops.
Oh mein Gott.
Ja,
Fruit Loops. Ja, kennt jeder diese bunten Ringe.
Ja, schön eingefärbt. Ja. Farbstoffe sind ja auch ganz toll. Ne?
Zucker, ja.
Und die haben ja 10.000 Zusatzstoffe, hat er erzählt in seinem Vortrag. In Europa sind es nur 400. Das ist natürlich ein Vorteil, wir haben nur 400. Allerdings viel Gift dabei, auch Aluminium. Über 20 E-Nummern sind aluminiumhaltig. Laut EU-Kommission darf man ja jeden Tag 10 Milligramm Aluminium zuführen. Nur bei einem Milligramm Lithium, was in Muscheln steckt, muss man aufpassen. Das kann gefährlich sein.
Fast verboten, ja.
War ja mit dem Grund, ist ja auch diese Aussage, was ich jetzt gerade getätigt habe, ist ja der Grund, warum ich Kennedy treffen wollte. Also genau das war das Thema. Aber nur nochmal zurück. Meine Kinder waren also in der Schule und die kamen wirklich mal nach Hause mit so einem Buch, wo da war ein Bild drin von der Ernährungspyramide und nebendran ein Hamburger. Und die bringen die Pfeile rüber. Und alles, was in der Ernährungspyramide drin war, wurde durch den Hamburger reflektiert,
ja, genau.
Sodass man gesagt hat, der Hamburger ist praktisch die Repräsentation der idealen
Pyramide.
In der Pyramide der Ernährung.
Ja gut, sponsored by McDonald's. Ja. Genial. Jetzt hattest du die Ehre, tatsächlich Robert Kennedy zu treffen. Du hast mir auch ein Bild geschickt. Ich würde es mal hier kurz einblenden und so. Wie war das? Was für ein Typ ist er? Was glaubst du?
Also ich muss sagen, ich fand ihn einen coolen Typ. Ich war vor allem sehr beeindruckt von seinem Vortrag hinterher.
Habt ihr auch Liegestützen zusammen gemacht?
Nee. Pull-ups? Nee, es war auch nicht so viel Zeit. Man hat mir gesagt, ich hätte eine Viertelstunde mit ihm. Aber ich habe schon gemerkt, da waren noch mehr andere Leute, die auch mit ihm reden wollten. Und dann hat man den Plan irgendwie noch voller und voller gemacht. Ich glaube, 6, 7, maximal 8 Minuten hatte ich dann mit ihm. Ich habe ihm halt gesagt, dass ich die Maha-Bewegung an sich gut finde. Aber sie hat einige Fehler. Einige Flaws, Gesetz des Minimums. Ich werde sie mal deutlich noch erklären. Für mich war das erstmal nur, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Und ist er angesprungen auf deine konstruktive Kritik? Oder?
Absolut. Nach 2 Minuten hat er sein Handy rausgezogen, weil ich habe unter anderem gesagt, dass Lithium fehlt. Nur ein Beispiel zu geben, Lithium in Ostamerika, also im Osten der USA, dort ist der Lithiumgehalt im Trinkwasser ungefähr 40 bis 50 Mal geringer im Schnitt als im westlichen Teil. Geht gerade so mittendurch.
Okay,
interessant. Und der Unterschied zwischen den beiden ist ein Unterschied von 70% in Krebsrate.
Ja? Im Osten mehr 70% mehr Krebs als im Westen.
70% höhere Krebsrate als, ne? Also das ist schon mal, und ist gerade publiziert worden im März 2025 vom Journal of the American Medical Association. Übrigens das Journal aufgrund von 3 Publikationen 1949, weswegen Lithium bei uns verboten ist.
Absurd.
Weil man damals in 3 unabhängigen Ärztezentren Ende 48, Anfang 49 gezielt Menschen mit Lithium vergiftet hat.
Also Überdosis einfach.
Überdosis und akribisch dokumentiert hat, wie die gestorben sind an der Lithium-Überdosierung. Ja. Hat es dann back-to-back im JAMA, also im Journal of the American Medical Association, publiziert.
Und damit,
worauf die FDA ein Verbot von Lithiumsupplementierung ausgesprochen hat. Allerdings haben die nicht 1 Milligramm bekommen, sondern Tausende von Milligramm. Und kannst dir ja vorstellen, Faktor 1000.
Die Dosis macht das Gift, ne?
Dosis macht Gift. Viele Leute verstehen das nicht so richtig. Kalium ist essentiell, ne? Jeder weiß, Kalium brauchen wir, die Reizleitung unserer Nerven und alles. Also ohne Kalium können wir nicht leben. Kalium ist essentiell. Und trotzdem ist Kalium das Ingredient bei der Todesspritze in den USA. Also man bringt Menschen die kriegen ja mehrere Injektionen, aber die eigentlich tödliche ist Kalium. Also Kalium essentiell für uns und trotzdem tödlich bei höherer Dosierung. Und während Kalium schon bei Faktor 4, 5, 6 tödlich wird, liegt es bei Lithium und bei Faktor 80.
Ja.
Ist wahrscheinlich das sicherste. Aber wenn man auf Faktor 1000 geht, bringt man Leute um. Allerdings hat JAMA schon 1913 publiziert einen Selbstversuch von einem Arzt, der sich Lithium überdosiert hat. Und er hat beschrieben, wie er praktisch, bis er ins Koma gefallen ist, hat er angeschrieben noch. Er hat halluziniert, er hat alle möglichen mentalen Probleme gekriegt und hat gesagt, hochtoxisch. Und in diesem hohen Bereich, ne, massive Nebenwirkungen. Das hat die Ärzte nicht davon abgehalten. 3 Zentren unabhängig. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass 3 Ärzte-Teams unabhängig voneinander an 3 verschiedenen Kliniken auf die Idee kommen, ihre Patienten zu überdosieren. Wie wahrscheinlich ist, dass alle 3 gleichzeitig das publizieren? Im gleichen Journal.
Koordiniert, würde ich sagen.
Im gleichen Journal, back to back.
Ja, macht keinen Sinn.
Wie wahrscheinlich ist es, dass Time Magazine dann einen Artikel schreibt mit der Aussage von einem FDA-Official, ja, das kommt ja gerade zeitgerecht, dieses Signal aus diesen Studien, wobei die behauptet haben, die Leute hätten sich zufällig, accidental heißt es, also unabsichtlich vergiftet.
Also ist orchestriert, komm.
Dabei steht in den Papern, die ich gelesen habe, war nicht leicht ranzukommen, 1949. Aber ich habe sie alle drei, in meinem Buch sind ja auch hinten drin, auch die Seiten abgedruckt. Die haben tatsächlich als klinische Studie das betrachtet. Und anstatt, ich dachte, wenn die jetzt das publizieren, werden die mit Handschellen abgeführt. Mhm. Ja, ich habe da Menschen umgebracht. Gezielt. Mhm. Die haben sogar, in einem haben sie sogar referiert auf die Arbeit von 1913. Aber das wurde eben gemacht und seitdem ist halt Lithium verboten. Aber die Konsequenzen sind dramatisch. Ich würde sogar behaupten, weil Lithium so unfassbar wichtig ist für unser mentales Immunsystem. Ich nenne auch den Lithiummangel in meinem Buch das mentale Immundefizienzsyndrom. Ja. Das geht von Autismus bis Alzheimer und allem, was dazwischen liegt. Und wenn das mentale Immunsystem der Menschen nicht funktioniert, dann sind sie nicht friedensfähig. Deswegen habe ich einfach mal haarscharf geschlossen daraus. In dem Moment, wo die Menschen praktisch den Lithium in Lithiummangel leben, und es ist überall da, wo sie nicht mehr Meeresfisch essen, Meeresmuscheln, haben wir einen Lithiummangel und dann haben wir eine weniger friedensfähige Gesellschaft. Was dann bedeuten könnte, dass in dem Moment, wo wir unsere Kulturgeschichte betrachten, die ja nur aus Mord und Totschlag besteht und Kriegen, also so habe ich es im Geschichtsunterricht bestanden, nur Krieg.
30-Jähriger, 100-Jähriger, erster, zweiter.
Ein Krieg hat den nächsten. Ne? Ja. Vielleicht ist die aufgezeichnete Geschichte der Menschheit einfach nur eine Geschichte des Lithiummangels.
Krass. Du hast gesagt, Kennedy hat sein Handy gezückt und dann
hat er abgeschweift. Hat er von mir reintippt. Ich sollte ihm reintippen, was für ein Lithium ich empfehle, Lithium-Orotat, und wo er es kriegen kann.
Okay.
Also er
kriegt. Er gibt die Nummer jetzt und sagt, wir telefonieren nochmal in Ruhe.
Seine Nummer habe ich, ja.
Ah, okay.
Aber ich denke halt, ich habe nach zwei Minuten hat das Handy gezückt, also ich muss, glaube ich, überzeugend gewesen sein. Kurze ich habe selbst nicht eingetippt, meine Frau hat es dann gemacht, weil ich habe gemerkt, time is precious.
Ja, du redest lieber weiter
mit ihm. Ich rede lieber weiter, habe sie in die Hand gedrückt, tipp's ihm mal rein. Das war schon witzig, dass meine Frau dann das Handy von Kennedy
in der Hand hatte.
Das dann so reingetippt hat, aber
Wahnsinn.
Ich habe ihn soweit überzeugt, denke ich mal.
Und habt ihr nochmal Kontakt gehabt seitdem?
Nee, noch nicht jetzt. Ich habe jetzt vor, ich komme leider nicht dazu, weil ich hier sitze. Ne? Nee.
Sorry,
aber mein nächster Schritt ist jetzt natürlich, zweidreiseitiges Dokument zu schreiben, wo ich alles, was ich so angedeutet habe, jetzt wissenschaftlich begründet in praktisch so eine Art Executive Summary zusammenzuschreiben. Mein Vorschlag wäre, im US-Kongress drüber zu sprechen, weil ich habe ja schon im EU-Parlament drüber gesprochen.
Ja,
anderthalbstündigen Vortrag, können wir vielleicht auch verlinken.
Gerne.
Ich habe den auf Deutsch halten müssen, weil die mich eingeladen hatten, sagten, man soll auf Deutsch sein. Ja. Es gibt es auch Englisch synchronisiert auf meinem englischen Kanal, aber ich habe ihn auf Deutsch gehalten. Anderthalb Stunden sollte man verlinken.
Gerne.
Dort habe ich ausführlichst erklärt, warum Lithium essentiell ist und warum und auch natürlich auch darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission alles macht, um die mentale Gesundheit der Menschen zu zerstören. Nicht nur durch das Lithiumverbot, sondern auch durch die Konsequenzen des Lithiumverbots, beispielsweise Alzheimer, Medikamente zuzulassen, die Alzheimer beschleunigen. Eine ganz andere Thematik noch.
Aber das heißt, und die haben dich da sprechen lassen, obwohl du sie so angegangen hast. Also hast du jetzt Hausverbot bei denen? Darfst du nicht
mehr kommen? Ich bin gerade eingeladen. Also die Opposition hat mich natürlich eingeladen.
Natürlich, klar.
Bin gerade wieder eingeladen worden, jetzt nochmal so ein Follow-up zu machen, auch nachdem ich jetzt bei Kennedy war. Weil 6 Wochen, nachdem ich meinen Vortrag in der EU gehalten habe, das war im Juni 25, kam ein Paper raus in Nature. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, weil mir Leute, ich war gerade im Urlaub, Artikel geschickt haben, zum Beispiel ein Cover der Bild-Zeitung. Also diese Art Artikel in Nature, eine wissenschaftliche Arbeit der Harvard-Universität, hat es aufs Cover auf die Titelseite von der Bild-Zeitung gebracht, Lithium als Game-Changer bei Alzheimer. Hm. Also die haben publiziert, dass Lithium wahrscheinlich das von 28 Spurenelementen, die sie im Gehirn untersucht haben, ist der Mangel an Lithium wahrscheinlich die Kausalität. Die haben
dein Buch gelesen.
Die haben mein Buch gelesen. Ich habe das ja alles schon publiziert.
Ja.
Genau 10 Jahre vorher, 2016, also damals 9, jetzt 10 Jahre vorher, 2016 als Unified Theory of Alzheimer's. Und dort habe ich schon darauf hingewiesen, dass Lithium unter anderem ein Gamechanger ist fürs Gehirn. Das ist alles bestätigt. In meinem Buch habe ich jetzt hunderte von Studien, die das zeigen.
Ja.
Und ich habe mich aber gewundert, dass es auf die Bild-Zeitung auf die Cover gebracht hat. Es war dann auch im Ärzteblatt, Ärztezeitung, Spiegel, Fokus, alle haben darüber berichtet. Sogar der Lauterbach
Nein, Kalatan.
Hat die Studie gelobt und dann bin ich stutzig geworden.
Oh, dann ist es gefährlich, ja.
Dann dachte ich, da kann was nicht stimmen. Das heißt, da habe ich es Kleingedruckte gelesen.
Und
im Kleingedruckten steht drin, dass es die Evidenz sehr stark ist, dass der Mangel an Lithium, die physiologische Bedeutung von Lithium im Gehirn, und wenn es eben fehlt, dann geht die physiologische Bedeutung eben zugrunde. Also die Physiologie funktioniert nicht mehr und dann hat man eine Pathophysiologie und es führt dann zu Alzheimer. Aber jetzt muss man natürlich rausfinden, ob Lithium langfristig nicht doch vielleicht schädlich sein könnte.
Ah,
also man klar. Hat, und das Interessante ist auch von, es gibt ja Dutzende, also jede Menge verschiedene Lithiumsalze. Lithiumchlorid, Lithiumcarbonat, ja. Lithiumaspartat, Lithiumsuccinat,
Glutathion. Aber das einzig wahre ist
Lithiumorotat.
Und
es hat mich erstaunt. Also ja. Nicht nur Lithium ist essentiell, sondern es ist das Lithiumorotat, was am besten funktioniert. Mhm. Also 1:1, was ich gesagt habe, auch was 1:1, was ich eben...
Und trotzdem ist es noch verboten.
Es ist nach wie vor verboten. Ja.
Und ganz kurz, ich möchte kurz einen Exkurs machen, weil viele werden sich jetzt fragen, okay, jetzt weiß ich wenigstens, welches Lithium, wie viel sollten Sie pro Tag nehmen? Was empfiehlst du
da? Ja, die Muschelmenge, ne? Also das habe ich dann, ich habe zwei verschiedene, also es ist aber so, ich musste ja irgendwie auf die Menge kommen, die ich empfehlen kann. Es gab zwar schon mal von Gerhard Schrauzer, ein Biochemiker, der ein Institut in San Diego geleitet hat. Ich glaube, der war zeitgleich, wie ich einen Postdoc gemacht habe, hat er dort sein eigenes Institut gehabt, was im Wesentlichen sich um die Frage kümmerte, welche Spurenelemente sind essentiell. Und er hat 2002 ein Paper publiziert, dass Lithium essentiell ist und dass man 1 Milligramm Lithium am Tag zuführen müsste.
Ja.
Hat aber damals in dem Paper nicht begründet, warum 1 Milligramm. Ja. Und das heißt, ich konnte es nicht einfach so übernehmen. Also ich ehre seine Arbeit, aber ich konnte es nicht übernehmen, weil ich kann nicht einfach sagen, nur weil der es gesagt hat, stimmt das jetzt. Also habe ich mir meine eigenen Überlegungen gemacht, die er nicht publiziert hat. Und die eine Überlegung war, man weiß, dass ab einer gewissen Menge Lithium im Trinkwasser die Suizidrate reduziert wird. Die Kriminalitätsrate geht runter. Die Rate an Vergewaltigung geht runter. Die Zeit, die man lebt, wird länger. Also die Longevity, man lebt länger unter einer gewissen Menge an Lithium im Trinkwasser. Und man kann, diese Studien sind recht gut, man kann praktisch sagen, wie viel Mikrogramm an Lithium im Trinkwasser brauche ich, um so und so viel Selbstmorde zu reduzieren.
Krass.
Und ich habe dann einfach gedacht, ne, schwarz-weiß denken, was ist das Extrem?
Ja.
Also wie extrem muss ich gehen, damit es keine Selbstmorde mehr gibt? Mhm. Wie extrem muss ich gehen, dass die Kriminalitätsrate auf null geht? Das ist natürlich nur rein hypothetisch. Also ich habe Projektionen gemacht. Die Grafik ist auch in meinem Buch. Also Projektionen, wann geht das auf null? Und da bin ich so ungefähr auf 1 Milligramm gekommen. Also angenommen, man trinkt 2 Liter Wasser am Tag.
Ja.
Bei 500 Mikrogramm Trinkwasserkonzentration pro Liter, ne? 500 Mikrogramm pro Liter, 2 Liter getrunken, komme ich ungefähr auf 1 Milligramm Lithium am Tag. Das war die eine Überlegung. Und tatsächlich gibt es auch eine Studie, dass bei 500 Mikrogramm man die größte Lebensspanne hat, gesunde Lebensspanne. Auch die geringste Rate an Alzheimer, die geringste Rate an
Krebs,
die geringste Rate, dass man in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Da gibt es alle möglichen Studien. Das war die eine Überlegung. Die andere war natürlich Garten Eden. Wie viel Lithium hat man, wenn man sich von Muscheln ernährt, wie viel Lithium führt man zu? 1 Milligramm. Also wenn ich das alles zusammenpacke, würde ich sagen, 1 Milligramm muss die essentielle Menge sein.
Okay.
Und weil die geht eben mit so vielen gesundheitlichen Effekten einher und die entspricht auch der natürlichen Menge. 7-Up zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die auch ähnliche Überlegungen hatten, aber 7-Up damals, als es entwickelt wurde, das war 1928, glaube ich, so rum, hat man die Formulierung gemacht für 7-Up. 7 für 7 Lithium, Atomgewicht, Up, die Stimmung geht hoch. Deswegen hieß 7-Up. Und ein Glas 7-Up hat genau 1 Milligramm Lithium gehabt.
Wie komme ich jetzt in Deutschland, wenn es doch verboten ist, an Lithium? Wie kann ich es zu mir nehmen, außer mit Hirschquelle oder Wasser?
Ja, also wie gesagt, entweder Heilwasser, Mineralwasser. In meinen früheren Büchern über Alzheimer habe ich immer empfohlen, Fachinger oder Hirschquelle, weil da eben genug Lithium drin ist.
Und pro Flasche, pro Liter ein Milligramm?
Ja, wenn man beide kombinieren würde. Das eine hat 1,3, das andere hat 0,7.
Okay.
Also im Schnitt haben sie genau 1 Milligramm.
Mhm.
Also vom einen braucht man ein bisschen mehr, vom anderen weniger. Aber die Problematik ist allerdings, ich habe deswegen trotzdem noch kein Buch rein über Lithium geschrieben, weil ich dachte, mau, wenn ich jetzt einer Familie empfehle, die Kinder brauchen Lithium, die Erwachsenen brauchen Lithium, ich habe eine fünfköpfige Familie, jeden Tag 1 Milligramm, da sind wir bei Fachinger 5-6 Euro am Tag, ja, also es wird recht schnell recht teuer. Und dann habe ich das Glück gehabt, vor ungefähr 3 Jahren war das, oder 2,5 Jahren, 2,5, 3 Jahren, auf einer Frauengesundheitskonferenz einen Vortrag zu halten. Und da war eine Apothekerin, die es mitorganisiert hat, dabei. Und da kam man ins Gespräch und ich habe gesagt, es müsste jemand geben, der Lithium in geringer Menge produziert. Also Kapseln macht, wo eben nicht diese Hunderte von Milligramm drin sind, die man für bipolare Störungen nimmt.
Ja.
Also die nehmen so ja praktisch,
ein Milligramm,
ja. Die nehmen ja praktisch täglich so viel ein, wie man die Jahresdosis wäre. Ja. Die sollten eben dieses eine Milligramm und ideal wäre halt Orotat. Orotat ist die Orotsäure, ja. Und die Orotsäure wird produziert von der Brust der weiblichen, wenn man Milch gibt. Mhm. Deswegen heißt Orot kommt aus dem Griechischen, heißt Molke. Das ist die Übersetzung.
Ja.
Und früher glaubte man, dass es nur in der Milch von Wiederkäuern zu finden ist, also Ziegen und Kühen. Und deswegen war das bis vor wenigen Jahren noch ein Vitamin B13. Weil es essentiell ist für den Menschen, man weiß, dass die weibliche Brust bei Menschen das eben auch kann, ist es kein Vitamin mehr, aber nach wie vor so wichtig wie ein Vitamin und es ist halt ein Grundbaustein fürs Gehirn, ja, also für alle Zellen, aber natürlich insbesondere für den Hippocampus, wo neue Nervenzellen generiert werden, also unter Orotsäuremangel entwickelt man schneller Alzheimer, also wichtig.
Ja,
also das heißt, man macht keinen Fehler. Und der Vorteil bei Orotsäure übrigens ist, wenn es mit dem Lithium verbunden ist, dass es eine stabile Verbindung ist, die sogar im Magen stabil bleibt. Es gibt Studien dazu. Und einer der ersten, der vor 30 Jahren schon postuliert hat, dass Orotsäure das Beste wäre, war ein Hannoveraner Arzt. Ich habe ihn geehrt im Buch, aber jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Fällt mir gleich wieder ein. Mit Namen habe ich ein ganz schlechtes Gedächtnis. Auf jeden Fall Nipas, jetzt komme ich drauf. Ein Herr Nipas, der massivst angegriffen wurde, das war in den 1970er Jahren, wurde er massivst angegriffen, weil er die orthomolekulare Medizin sozusagen propagiert hat.
Ja.
Also genau das Gleiche, was ich heute mache und was eigentlich jeder Arzt machen müsste, dass man eben orthomolekular heißt, dass man in die Sachen, die essentiell für einen sind, ortho, gerade, molekular, also die gleiche Menge, sozusagen, also die für den Körper relevante Menge im Körper eben auch einnimmt. Und weil da resultieren die meisten Krankheiten draus. Man nennt es auch das Gesetz des Minimums. Und das ist ein Grundgesetz des Lebens, was ja im Medizinstudium nicht gelehrt wird. Ja, Hammer. Ein Grundgesetz des Lebens, möglicherweise das Grundgesetz des Lebens schlechthin.
Absurd.
Wird im Medizinstudium nicht gelehrt, hat aber auch Gründe. Geht aufs Pharmadogma zurück.
Ah.
Können wir auch drüber sprechen. Aber der Punkt ist, was ich machen wollte hier ist, er hat damals schon gefordert, Orotsäure, weil es eben eine stabile Verbindung macht und er glaubt, dass es einen Transporter für die Orotsäure geben muss. Er hat es nur postuliert. Ich habe dann intensiv recherchiert und während dem Schreiben des Buchs habe ich es dann gefunden. Es ist gerade in der Zeit, als ich am Buch schreiben war, entdeckt worden. 2022 wurde der Orotsäure-Transporter entdeckt. Und das ist ganz wichtig. Der Orotsäure-Transporter nimmt praktisch, weil Orotsäure so wichtig ist für den Körper und die Brustdrüse nicht so viel produziert, das Kind wird gesäugt. Das wenige Orot, was da gebildet wird, muss zu 100% in den Körper. Mhm. Deswegen hat der Magen-Darm-Trakt einen Orotsäure-Transporter, der erkennt die Orotsäure, transportiert die. Und es gibt auch einen für die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, es wird aktiv ins Gehirn transportiert. Und das Lithium hijackt, also geht das Orot und wird mit rein transportiert.
Okay.
Die Orotsäure wird dann im Körper in der Zelle verwendet, um Bausteine für unser Erbgut zu bilden. Und das Lithium wird freigesetzt und hat dann seine Wirkung entfalten. Und das ist auch mit der Grund, warum die Orotsäure, also das Lithium-Orotat, anderen Salzen überlegen ist. Bei der bipolaren Störung zum Beispiel nimmt man Lithiumcarbonat. Das Carbonat zerfällt im Magen zu CO2. Das Lithium ist dann alleine, wird nicht so effizient in den Körper aufgenommen, ist bei den hohen Dosierungen auch deswegen toxischer, weil es durch die Orotsäure nicht abgesichert ist. Und es gibt zum Beispiel so ein Tiermodell, das nennt sich die manische Maus. Die repräsentiert praktisch den manischen Teil der bipolaren Störung. Bipolar ist ja manisch-depressiv, repräsentiert den manischen Bereich. Und da hat man herausgefunden, dass man nur ein Zehntel der Menge braucht an Lithium-Äquivalent, wenn man Lithium-Orotat nimmt, anstatt Lithium-Carbonat. Carbonat. Und deswegen arbeite ich mit sehr vielen Psychiatern zusammen. Die tun jetzt ihre Patienten, die auf Lithiumcarbonat
umstellen,
hochdosiert Lithium brauchen und dann eben auch sehr viele Nebenwirkungen haben. Die werden jetzt alle umgestellt auf Lithium-Orotat. Auch das wird eine Revolution sein in der Behandlung der bipolaren Störung.
Aber das heißt, man kann jetzt als Normalbürger nur über eine Apotheke Lithium praktisch kaufen? In
der nicht nur. Also es gibt verschiedene Quellen. Als erste war natürlich, ich habe eine Apotheke gefunden, die das herstellt. Also Lithium-Orotat. Orotat ist ein riesen, also im Vergleich zum kleinen Lithium, ein großes Molekül. Deswegen, wenn man 1 Milligramm Lithium will, braucht man ungefähr nochmal 25 Milligramm Gewicht am Orotat.
Okay.
Ja. So, wenn ich sage, ich brauche 4 Autoreifen, aber wenn ich die Autoreifen nur in Form von Autos bekomme, dann wiegt es nicht die 100 Kilo, wo die 4 Reifen wiegen, sondern eben eine Tonne, weil das Auto dabei ist. Und so ähnlich ist eben wie das Rad am Wagen, ist das Lithium am Orotat. Okay. Und das Orotat wiegt eben 25 Milligramm, sodass man insgesamt ungefähr 26 Milligramm braucht, um 1 Milligramm Lithium zu bekommen. Ganz simpel eigentlich. So simpel wie es ist, so kompliziert ist es für die meisten Menschen. Es ist wirklich erstaunlich. Ich kriege diese Frage, und das machen sogar Apotheker falsch, oder ich habe zum Beispiel die Gallpharma, die haben plötzlich 1 Milligramm Lithium-Orotat verkauft. Ne? Päckchen, obwohl es verboten ist. Ne? 1 Milligramm Lithium-Orotat in großer Menge. Und die Leute schreiben mich alle an, Herr Nils, hier gibt's 1 Milligramm Lithium-Orotat von Gallpharma, kostet nur, keine Ahnung, sag mal 10 Cent die Tagesdosis. Dann sage ich, okay, super, haben wir es angeguckt. Sage ich, super, nehmt's ruhig, aber ihr müsst jeden Tag 25 Tabletten schlucken.
Weil
nur 1 Milligramm Lithium-Orotat. Das heißt, nur von 1 Milligramm ist nur 1/25 Lithium. Also schluck mal 25 Tabletten, kostet dann am Tag 2,50 Euro. Und dann ist nicht mehr so günstig. Mein Kanal ist schon mal ein Video, wo ich zeige, dass man Lithium-Orotat mit 4 Cent bekommt, Apothekenqualität. 4 Cent am Tag. Also es ist nicht teuer.
Wo?
Ja, man bestellt einfach in der Apotheke, sagen wir mal, für eine vierköpfige Familie, die 20 Milligramm Dosis, das sind 20 Milligramm Lithium, sprich 520 Milligramm ungefähr Lithium-Orotat, macht es in ein Glas Wasser rein, mischt, das Wasserglas hat 20 Löffel Wasser, und dann kann man jeden Tag einen Löffel nehmen, und hat 1 Milligramm Lithium.
Jeden Tag.
Und die 20 Milligramm Packung kostet ungefähr 80 Cent. Und die Kapsel, das heißt 4 Cent pro Tagesdosis pro Person. Wenn man 4-köpfige Familie hat, sind die in 5 Tagen im Kühlschrank gelagert, aufgebraucht.
Ja.
Billiger geht's nicht.
Ja.
Aber selbst, und da habe ich sogar mit dem Herrn Gall gesprochen, habe gesagt, ich kriege so viele E-Mails und ich hoffe mal, ihr macht nicht absichtlich hier Betrug. Ja? Hat er gesagt, er hätte einen Fehler gemacht.
Sie wussten es einfach nicht. Ne?
Also so wurde es mir gesagt von ihm.
Also, haben Sie es angepasst bitte, oder?
Die haben dann eine andere Version rausgebracht, aber ich glaube, die andere, die mit 1 Milligramm steht, ist immer noch auf dem Markt.
Okay. Aber man kann es doch käuflich erwerben.
Es ist verboten. Ja. Aber die haben natürlich, die verkaufen so viel von dem Zeug, schätze ich mal, dass sie eine Kriegskasse haben. Auch beim Kopfverlag kann man es kaufen, habe ich gerade gesehen.
Oh, okay.
Die verkaufen es auch. Also es gibt mutige Firmen, die sagen, ja, ich weiß, dass da Verbot ist, aber so what? Manche verkaufen es dann als Teichbedarf, ne? Weil die Fische brauchen es ja auch und dann ist ja keine Nahrung für Menschen und dann verkauft es Amazon auch, habe ich gesehen. Es gibt alle Varianten. Und natürlich, man kann es aus den USA bestellen, weil das Verrückte ist ja, aus USA kommt das Verbot. Die FDA hat das Verbot in den USA und alles, was aus USA passiert, wird ja übernommen. Ein paar Jahre später wohl hat es dann in Europa auch ein Verbot gegeben, was immer noch persistiert. Und die FDA, wenn ich mich richtig entsinne, war es 1994, wurde umstrukturiert. FDA steht ja Food and Drug Administration. Drugs sind ja Drogen, also übersetzt, aber auch Medikamente im Englischen. Und F steht für Food. Und das F und das D hat man getrennt, juristisch. Also durch das F heißt, das D heißt Medikamente, die müssen approved werden. Also die FDA muss sagen, ja, das Medikament kriegt eine Zulassung. Beim F braucht es keine Zulassung mehr. Das F, da haften jetzt einfach die Hersteller. Das heißt, man kann auf den Markt bringen, was man will. Solange niemand tot umfällt, kann man es verkaufen. Deswegen sind auch in den USA, wie Kennedy gesagt hat, 10.000 Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Also auch Wahnsinn. Additives in der Nahrung. Während in den USA, in Europa, das strenger reguliert wird, nur 400. Er findet das gut. Aber diese strenge Regulation in Europa bedeutet auch, dass auch Lithium verboten bleibt. Und in den USA war eben seit 1994 Lithium plötzlich frei als Nahrungsergänzungsmittel. Also das hat man nicht gezielt dafür gemacht, schätze ich. Aber es wurde eben befreit dadurch von dem Verbot. Und als Lithium-Orotat ist es seit dort erhältlich. Mhm. Über 30 Jahre jetzt. Und es hat noch keiner ist verklagt worden.
Mhm. Aber das heißt, der größte Hebel, den du eigentlich implementieren könntest, ist tatsächlich über Kennedy, dass er sagt, sozusagen Lithium muss in die Essenspyramide mit rein oder halt in die Gesundheitsvorsorge.
Es muss essentiell.
Dann wird das Verbot zurückgenommen und wenn es die Amis zurücknehmen, würden es wir auch zurücknehmen, dann wäre es ja öffentlich.
Bei den Amerikanern ist ja kein Verbot mehr. Also da kriegt man es ja schon.
Da kriegt man schon, okay.
Nur was die Amerikaner haben ein Problem und das hat die ganze Welt und das ist ja auch der Königsweg, mit dem ich es in Europa versuche. Es geht mir gar nicht darum, jetzt in Europa die Supplementierung erlaubt zu bekommen als ersten Schritt, sondern ich will die Essentialität anerkannt bekommen. Es ist ja essentiell.
Ja.
Und dann ist natürlich klar, wenn es erst essentiell anerkannt wird, dann kann man es nicht mehr verbieten.
Genau.
Also das Verbieten ist einfach dann ein logischer nächster Schritt, den ich gar nicht mehr umsetzen muss. Der geschieht einfach.
Okay.
Es ist ja so, wenn Vitamin C ist als essentiell anerkannt und niemand wird es verbieten. Gut, Vitamin D wollen sie wahrscheinlich demnächst verbieten, aber weil es so wichtig ist für...
Ja, klar. Also ist die Pharma-Lobby.
Klar, also es hat sich auch in die Leitlinie jetzt schon reingeschlichen. Also es ist ja so, die 2022 hat New England Journal of Medicine aufgrund einer absolut obskuren Studie, die ich komplett zerlegt habe in meinem Buch Das indoktrinierte Gehirn, aber die kann man komplett zerlegen, haben die geschrieben, dass niemand mehr Vitamin D braucht, selbst wenn er einen Mangel hat. Also es ist wortwörtlich drin. Es steht am Schluss in diesem Artikel steht drin, Ärzte sollten aufhören, Vitamin D zu messen, zu verschreiben oder ihren Patienten zu empfehlen, um Krankheit oder zu verhindern oder das Leben zu verlängern. Steht wortwörtlich drin und das ist jetzt seit 2024 auch Leitlinie in Deutschland.
Absurd. Aber denk daran, also dass praktisch wir wissen, dass wir immer wieder angelogen worden sind.
Und immer noch werden.
Und weiterhin werden. Dass es weiterhin ein Kampf zwischen wahrscheinlich Gut und Böse ist und der Wahrheit und der Lüge.
Ja, absolut.
Also man will praktisch die Menschen vor eigentlich dem nachweislich guten und für den Menschen förderlichen Vitamin D3, dem Sonnengen, würde ich jetzt mal sagen, Sonnenvitamin.
Sonnenhormon
abhalten, obwohl es nachgewiesen ist, dass die Stimmung steigt, dass die Depressionen abnehmen, dass man einfach besser, glücklicher ist.
Also so wie du es formulierst, klingt es fast wie ein Medikament, aber es ist eigentlich so, dass der Mangel genau diese Krankheiten befördert. Also einfach die Mangelbehebung reduziert die Wahrscheinlichkeit.
Wenn ich kurz einhaken darf, es gibt ja viele verschiedene indigene Kulturen, die ja die Sonne immer als Gott angebetet haben. Und für mich ist es eigentlich total logisch, weil sie haben gemerkt, die Sonne gibt mir was. Nicht nur Wärme und Wachstum der Pflanzen, meiner Nahrung, sondern irgendwas macht es auch hormonell mit mir. Also ist ja, klar, wie du gesagt hast.
Absolut.
Und deswegen
macht glücklich. Also genau. Sagen wir so, der Mangel macht unglücklich.
Es gab ja sogar mal die abstruse Theorie von Bill Gates. Er wollte ja mal praktisch die Welt beschatten. Das klingt ja wie eine Verschwörungstheorie aus Simpsons.
Chemtrail-mäßig, ne?
Ja, dass man sagt, man die Sonne, weil wegen CO2 und Erwärmung der Meere
war es, glaube ich. Chemtrail-mäßig, also dass man praktisch... Ist absolut irre. Der Mann ist so irre, wie er nur sein kann.
Ja, also was ist mit dem Mann passiert? Ist er auf den Kopf gefallen? Oder ist es die Hybris, zu viel Geld zu haben, gelangweilt zu sein, Gott spielen zu wollen? Was ist da der Hintergrund? Wieso?
Ja, also im indoktrinierten Gehirn habe ich da dem ganzen Thema ein Kapitel gewidmet. Ich nenne das Acquired Sociopathy.
Okay.
Also gut, ich bin ja schon bei der englischen Übersetzung.
Ja.
Erworbene Soziopathie.
Ja.
Und da gibt es ja auch Experimente. Ne? Hat man Leute, die... Hat man genommen, die immer so ein kleines Autochen fahren, hat man einen Test gemacht, hat die in verschiedene Autos gesetzt und ihr Verhalten im Straßenverkehr beobachtet. Und je dicker das Auto war, umso unverschämter sind sie gefahren. Genau.
Kennen wir alle von der Autobahn, ne? Porsche, dicke Karren und so und sofort dann so unverschämt.
Ja, die Frage ist halt, was ist Ursache und Wirkung? Ne?
Ja.
Also ist man Porsche-Fahrer, weil man sozusagen genug Geld verdient, weil man mit Ellenbogen durch die Welt geht? Oder wird man erst sozusagen dazu, weil man eben Erfolg hatte? Und deswegen nennt man das auch akquiriert oder erworbene.
Ja.
Also, ja, es gibt auch so ein Bildchen, wo die Hühner auf der Stange sind, und oben sitzt ein Schwein. Ne? Ja, muss man Schwein sein, um an der Spitze zu sein, oder wird man zum Schwein, wenn man auf die Spitze klettert? Ne? Und ich habe die Lanze gebrochen für die erworbene Soziopathie. Natürlich, wenn man von Geburt an, also aufgrund irgendwelcher Hirnschädigungen, ne, ein Soziopath ist, also Spiegelneurone fehlen etc. pp. Aber man hat eben nachgewiesen, dass wenn man Leute in eine Position bringt, die Funktion der Spiegelneurone abnimmt. Also man hat weniger Empathie für andere Menschen Und wenn man eben so weit oben ist wie ein Gates, der einfach ja ganze Länder domptieren kann, ja, sie hat ja gesehen, auch den Corona-Ausschuss domptiert hat, direkt de facto.
Absurd. Ja, also ein Tagesthema auftreten darf und irgendwas schwurbelt.
Ja. Aber,
oder er hat einen Lithiummangel.
Das ist mit Sicherheit eine Variante, die man denken könnte.
Oder beides.
Ne? Ja, weil ich glaube nicht, dass es, aber er hat ja Arbeiten publizieren lassen über die Melinda Gates Stiftung, sind ja Studien am Hippocampus gemacht worden und publiziert worden, dass allein schon durch Angst, ne, man den Hippocampus schrumpfen lassen kann.
Ja.
Man nennt das prätraumatische Stresssyndrom. Und was einen davor schützen würde, wäre zum Beispiel Lithium, ne? Aber letztendlich nach dem Gesetz des Minimums alle Faktoren. Aber Lithium ist halt ganz speziell, weil Lithium fördert eben das Wachstum des Hippocampus direkt, indem es Hirnhormone, zum Beispiel Brain-Derived Neurotrophic Factor, hochreguliert. Es sorgt dafür, dass die Autophagie aktiviert wird, was halt unsere Hirnzellen jung hält. Und ganz wichtig natürlich, es schützt vor der Neuroinflammation, die zum Beispiel auch durch Spike-Protein aktiviert wird. Und oder eben durch Traumata, wobei die Traumata des Gehirns auch verbaler Natur sein können. Also Narrative können auch traumatische Schädigungen am Gehirn verursachen mit Neuroinflammation. Und diese Mechanismen sind sehr, sehr gut erklärt und Lithium wäre halt da ein Puffer.
Also wir müssen festhalten, eigentlich alles, was öffentlich propagiert wird, sollte man eigentlich nicht tun, beziehungsweise genau das Gegenteil tun, dann ist man eigentlich auf der richtigen Seite.
Ja, also meine Mutter hat mich zum Beispiel am 15. April 2025 hat meine Mutter mich angerufen. Ich weiß noch wie gestern, aufs Datum. Da hat die Tagesschau zum Beispiel eine Wunderwaffe gegen Alzheimer
publiziert.
Ja, also propagiert. Propagiert. Das waren die Tagesschau war das.
Was war das?
Eine Impfung, natürlich eine Impfung, die im beschleunigten Verfahren zugelassen wurde in den USA und jetzt auch in Europa zugelassen wurde. Der Hammer an dieser Impfung ist allerdings, dass es 2022 im beschleunigten Verfahren durch die FDA in den USA zugelassen wurde und in Deutschland, also in Europa, 2024 von der EMA, also Pendant zur FDA, der Europäischen Medical Association, abgelehnt wurde. Die haben an einem Wochenende 25 oder so Medikamente durchgewunken und eins haben sie abgelehnt, wegen der massiven Nebenwirkung und dem mangelnden Wirkung, also positiven Wirkung. Und die Frau von der Leyen hat es ein halbes Jahr später trotzdem zugelassen. Und das ist ein Impfstoff gegen ein körpereigenes Protein im Gehirn, was wir brauchen, damit wir klar denken können.
Okay.
Und das gab schon 2022 eine wissenschaftliche Arbeit, nee, 2023, ein Jahr, nachdem es in den USA zugelassen war. Es wurde gezeigt, dass der Teil des Gehirns, der für Alzheimer verantwortlich ist, das ist der Hippocampus, deswegen nenne ich sie auch hippocampale Demenz, weil sie vom Hippocampus ausgeht, im Gegensatz zur Schlaganfall und so weiter, vaskulären Demenz. Und dass die hippocampale Demenz sozusagen der Ausgangsort ist, also der Hippocampus für Alzheimer. Und dass der Hippocampus unter dieser Impfung schneller schrumpft. Und die Schrumpfen des Hippocampus ist ja die Ursache für Alzheimer. Das habe ich in meiner Unified Theory belegt. Und das hat jetzt eben die Frau von der Leyen beschleunigt zugelassen. Und im März 2025 gibt es einen Bericht, ein Update sozusagen, der letzte, bei der Mayo-Klinik. Da kann man die Nebenwirkungen von Medikamenten untersuchen. Und da steht als häufige Nebenwirkung Halluzinationen, Probleme mit dem Ortszeitgedächtnis, man weiß nicht mehr, wer was ist. Das ist eine Nebenwirkung dieses Medikaments gegen Alzheimer. Und eine der häufigen Nebenwirkungen ist, dass man falsche Überzeugungen nicht mehr korrigieren kann. Also wenn man indoktriniert ist, bleibt man indoktriniert. Deswegen ich dann auch in meinem Vortrag gescherzt habe im EU-Parlament, ob das jetzt die Impfung gegen Desinformation sein soll.
Dass man beide
die Frau von der Leyen ja propagiert.
Genau.
Also die Impfung mit diesem. Und das Verrückte ist, dass weil dieses Medikament aber Alzheimer nicht aufhält, hat es erst gar keine Zulassung bekommen. Ist schon mal 2016 in Deutschland gescheitert.
Und trotzdem lässt
sich. Jetzt ist es zugelassen worden. Und der Trick, den die Pharmaindustrie gemacht hat, war, es geht jetzt nicht mehr um Symptome, sondern um Surrogatmarker, nennt man das. Das heißt, es geht nicht mehr darum, verändert das die Entwicklung von Alzheimer, sondern nur noch, ob ein biochemischer Marker, der mit Alzheimer assoziiert wurde, was übrigens die Größe
liegt,
sich verändert. Und zwar hat man einfach definiert, das sogenannte Beta-Amyloid, und ich habe nachgewiesen in meinen Büchern, in all meinen Büchern, auch mit Lithium-Komplott, dass eben dieses Beta-Amyloid elementar wichtig ist, dass wir überhaupt neue Informationen aufnehmen. Also unser Erinnerungsvermögen hängt davon ab, dass wir Beta-Amyloid produzieren. Und gegen das wird jetzt geimpft. Deswegen eben die ganzen Alzheimer-Symptomatik.
Von wem kommt das Medikament? Ist es auch von Pfizer, bitte?
Das ist von Biogen, ist glaube ich eine Firma.
Biogen.
Und ich glaube Genentech hat auch noch was damit zu tun.
Amerikanische Putzen.
Amerikanische Firmen sind das. Und die haben es dann eben auch durchgebracht und die FDA und die EMA hat es abgelehnt, noch im Herbst 2024.
Von der Leyen
hat es durchgewunken.
Will man denn irgendwie willenlose Sklaven irgendwie generieren? Oder was ist da das Ziel? Dass nichts mehr in Frage gestellt wird, dass man nicht Gefahr läuft, irgendwann vielleicht doch irgendwie entmachtet zu werden?
Es gab 2023 einige Arbeiten, die haben gezeigt, sozusagen Meta-Analysen, epidemiologische, dass allein ein bisschen mehr Lithium im Trinkwasser die Alzheimer-Rate dramatisch
abnimmt. Ja,
dann hat man, gibt's auch Studien, die zeigen, dass man Alzheimer stabilisiert, wenn man Lithium nimmt. Und zwar nur 0,3 Milligramm am Tag. Also knapp unter der Tagesdosis, die ich empfehle.
Ja.
Das heißt, Alzheimer könnte wahrscheinlich verschwinden, würden alle Menschen Lithium nehmen. Plus natürlich nach Gesetz des Minimums auch alles andere, was fehlt. Aber, und dann gibt es eben Studien, die wurden 2023, 2024 publiziert. Was funktioniert besser, diese Antikörper oder Lithium? Hat man direkt verglichen. Und Lithium ist ein eindeutiger Sieger, logischerweise. Aber die Autoren haben gesagt, das Problem ist, die Jahresdosis der Lithium kostet $40 und die an diesem Medikament 28.000.
Ja klar, wenn wir verdienen.
Na?
Und
die $28.000. Und dann gab es schon im Lancet 2023 ein Paper, da hat man hochgerechnet, was würde es die Europäische Union kosten oder die Bürger in der Europäischen Union, würde man dieses Medikament, was in den USA 2022 schon zugelassen war, in Europa zulassen. Man kam auf sage und schreibe 215 Milliarden. Das ist 50% der gesamten Ausgaben in Europa für Medikamente. Ja. 50% wäre diese Impfung, die Alzheimer beschleunigt. Und der Verrückte, vielleicht noch ganz kurz noch erwähnen, ich habe das Surrogatmarker genannt. Mhm. Der Surrogatmarker ist aber der Marker, den wir eigentlich brauchen. Der sollte runtergeschraubt werden. Durch diesen Antikörper wird er reduziert. Ja. Aber gleichzeitig brauchen wir es eigentlich, um denken zu können. Aber jetzt braucht man keine Symptome mehr. Das heißt, wenn dieser Marker im Blut erhöht ist, und da reicht schon eine schlaflose Nacht, weil nachts wird er im Gehirn abgebaut. Ich kann genau die Physiologie erklären, warum der hochgeht tagsüber. Je mehr wir unser Gehirn benutzen, umso mehr neue Erinnerungen sammeln wir. Und mit jeder Erinnerung steigt der Wert am Beta-Amyloid ein bisschen, weil das schützt unsere Erinnerung. Mhm. Und nachts, wenn die Erinnerungen hochgeladen werden, wird es wieder abgebaut. Durch das lymphatische System wird er in der Leber abgebaut. Also wird über die Bluthirnschranke, gibt es eine Pumpe, die übrigens durch Lithium reguliert wird, durch eine Pumpe wird es eben ins Blut transportiert und in der Leber abgebaut. Und unter Lithiummangel funktioniert es nicht gut. Deswegen hat man unter Lithiummangel unter anderem, ist einer von vielen, vielen Gründen, warum man eben Alzheimer schneller entwickelt. Weil dann das Beta-Amyloid tatsächlich sehr, sehr hoch im Gehirn ist. Und wenn es sehr hoch ist, kann es toxisch werden. Aber nur wenn es sehr hoch ist, die Dosis macht das Gift. Normalerweise wird das natürlich reguliert. Allerdings eben unter Lithiummangel beispielsweise schlechter. Auch wenn man Sport treibt, wird nachts mehr umgesetzt. Ja. Also Sport ist vorteilhaft. Soziales Miteinander erhöht den Stoffwechsel. Aber soziale Isolation, Bewegungsmangel, Lithiummangel, you name it. Und wir haben eine gestörte Beta-Amyloid-Regulation und die ist dann toxisch. Aber dann braucht man kein Medikament. Man muss einfach seinen Lebensstil ändern. Und und jetzt braucht man aber nur noch Surrogatmarker. Das heißt, eine schlaflose Nacht und ich habe einen erhöhten Spiegel. Ich kann dir nur raten, geh nie zu einem Arzt, wenn du gerade schlecht geschlafen hast. Wenn du das Gefühl hast, dein Gedächtnis funktioniert nicht so gut. Die Kombi. Und du kriegst diese Medikamente, kriegst diese Impfung.
Und dann kriegst du Alzheimer auf jeden Fall.
Dann kriegst du Alzheimer auf jeden Fall. Und dann wirst du sagen, ja, jetzt krieg ich Alzheimer auf jeden Fall. Dann wirst du sagen, naja, die Diagnose war richtig. Ich war auf dem Weg nach Alzheimer. Und ohne das Medikament hätte ich es wahrscheinlich noch schneller gekriegt.
Ja.
Das ist ja die gleiche Argumentation, die wir auch bei Covid haben. Die Leute kriegen ständig jetzt ihre Infektion, aber
sie geimpft sind.
Ja, aber es wäre ja viel schlimmer, wäre ich nicht geimpft.
Genau. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Videos, das ich jemals gemacht habe. Und deswegen bitte, bitte, bitte teilt dieses Video. Das muss eigentlich de facto viral gehen. Das sollte jeder auf der ganzen Welt sehen.
Ja.
Weil wir sind in der Zeitenwende und darüber habe ich geschrieben, darüber reden wir auch. Und ich glaube, Michael hat so viele Punkte gebracht, die einfach Sinn machen und wissen doch, dass diejenigen, die uns gesagt haben, dies und das ist gut für dich, dass sie gelogen haben. Ne? Egal, ja, ob hier Corona-Impfung oder was auch immer. Deswegen bitte teil das Video mit all deinen Freunden, bekannten Nachbarn, auch mit den Feinden und vor allem mit denjenigen, die wahrscheinlich schon willenlose Schafe der EU sind, weil sie irgendwie was gemacht haben, was die EU empfohlen hat. Es ist wirklich atemberaubend. Michael, wie schläfst du nachts noch gut? Wie hast du noch den Glauben an die Menschheit, wenn wir wissen, dass die Obersten, die uns regieren, eigentlich gegen uns agieren?
Naja, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt, ne? Dass die Wahrheit immer
gewinnt,
ein Gewicht hat und deswegen nach auf den Boden gravitiert. Und ich weiß, dass es einen Überlebenswillen gibt. Ich sehe immer so, ja, wie soll ich sagen, so metaphorisch, ne, hat man dieses Plänzchen, ne, dieses Löwenzahn, das sich durch den Asphalt klingt ein bisschen kitschig, aber ich denke immer, die Natur sucht sich ihren Weg.
Genau.
Und die Natur des Menschen ist Freiheit, frei zu sein. Wir wollen frei sein, wir wollen unsere Gedanken freien Lauf geben, wir wollen sie äußern können, auch wenn Gedanke vielleicht nicht gern gehört wird, aber dass man gegenüber Menschen hat, die sagen, okay, ich finde die Idee nicht so cool, aber kommt vielleicht mit besseren Ideen, dass man sich eben austauscht. Und ja, frei denken und freie Menschen, das gehört für mich zusammen. Und ich will die Freiheit für meine Kinder, für meine Enkel. Und das ist das, was mich antreibt. Und da ich weiß, was der Weg ist, den wir gehen müssen als Gesellschaft, ich bin mir 100% sicher, dass ich ein gutes Gefühl habe, auch keine auf unserer evolutionsbiologischen Vergangenheit, die ich irgendwie visualisiere, aber ich weiß nicht, wie der Weg nach vorne geht. Und aufgrund dessen bin ich mir ganz sicher, dass viele Menschen diesen Weg gehen wollen, die Mehrheit will gehen. Und die, die nicht gehen, die werden leider durch dieses System zerstört.
Ja.
Also da haben wir einen knallharten Darwinismus. Und ein Argument übrigens, das mich mal gefragt, warum ich mal attackiert worden bin. Ich bin ja mal attackiert worden, dass man mich als kontrollierte Opposition betrachtet, weil ich so wenig negative Presse in der Wikipedia zum Beispiel nicht ganz so negativ. Steht viel Mist drin über mich, kann ich auch nicht korrigieren, lässt sich nicht korrigieren.
Ja, Wikipedia ist sowieso kein Schwanzlichstes mehr.
Aber ein Argument war halt, neben dem, dass es den Bären nicht mehr juckt, wenn ich in seinem Fell sozusagen für Furore sorgen will. Also dass das Ganze schon irgendwie, das System praktisch schon so weit fortgeschritten ist, dass wir gar keine Auswirkungen mehr haben auf das System.
Wir sind nicht mehr gefährlich für sie.
Wir sind nicht mehr gefährlich für sie. Ja. Aber eine Variante, und das ist die teuflische Variante, die erzähle ich jetzt noch zum Schluss. Und
bitte.
Die ist die, die passt nämlich zu diesem Gedanken, den ich vorher geäußert habe, dass man, dass ich diesem System sogar diene. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man hier, ich habe es ja vorhin formuliert, wie werden wir die Menschen los, die wir nicht brauchen? Ja, die uns stören im System, die CO2 unnötig in die Luft blasen. Wenn das denn ihr Gedanke ist, was für eine Art von Menschheit soll noch übrig bleiben? Und vielleicht wollen die am Schluss Leute haben, die noch Grips haben. Vielleicht sind gerade die... Ach,
so ein Ausleseprozess.
Das ist also gerade ein Ausleseprozess.
Survival of the fittest.
Survival of the fittest. Und wenn man will, wenn Survival of the fittest,
dann macht Sinn.
Der sozialdarwinistische Gedanke
hinter dieser... Dann bist du doch kontrollierte Opposition.
Ohne dass ich es weiß, ja. Aber das ist ein ganz übler Gedanke, den ich immer wieder in meinem Hinterkopf habe.
Eieiei.
Und meine Hoffnung ist halt, dass wir möglichst schnell diesen Darwinismus dadurch ausschalten, dass Menschen wieder von Menschen lernen.
Also praktisch jetzt in Anführungsstrichen im negativen Sinne so eine Herrenrasse, die einfach diesen IQ-Test bestanden hat, sowohl bezüglich Impfung, Corona, aber auch Lithium und
das
so weiter.
Das hat mit Rasse dann gar nichts zu tun, die Menschen eben, ethnische Gruppen unabhängig, aber letztendlich die, weil ethnisch gesehen sind wir alle gleich. Die Evolution des Menschen hat mit kleiner Gruppe von Menschen angefangen. Was wir als Ethnien bezeichnen, sind einfach nur Spielarten der Natur im äußeren Erscheinungsbild. Und das mentale Immunsystem aller Menschen ist identisch. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Aber innerhalb dieser Menschheitsfamilie unterscheiden sich die Menschen weniger durch ihre Genetik, sondern mehr durch ihre Lebensweise. Und wenn die Lebensweise halt lithiumarm ist, arm an Omega-3-Fettsäuren, arm an, wenn ich sage, das brauche ich alles nicht, dann die ganzen Krankheiten bekomme, die dann wiederum Medikamente Einnahmen verursachen, die uns noch kränker machen. Diese Menschen haben natürlich immer weniger eine Chance, sich fortzupflanzen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Und die werden aussortiert, ganz knallhart. Das ist keine genetische Selektion, das ist eine Selektion des Geistes letztendlich.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht hat Epstein mit Gates in dieser Kommunikation gar nicht die finanziell wirtschaftlich Armen gemeint, sondern die geistig Armen.
Ja, also ich will ihn gar nicht jetzt erhöhen in der Richtung, also da, ich will ihm gar nichts zugestehen, aber der Punkt ist, wir haben eine ganz, ganz böse Entwicklung und wenn Leute nicht aus der Matrix aussteigen, werden sie unter die Räder kommen.
Krass. Also für mich fügt sich gerade eigentlich alles zusammen, das große Bild, weil seit Jahren spüren wir ja, dass da was aus den Fugen geraten ist und ich mache viele Videos in der Richtung, ich habe viel darüber geschrieben, in den Büchern du ja genauso. Und jetzt fügt sich eigentlich alles und es kommt auch alles heraus, die ganzen Lügen entpuppen sich, die Eliten demaskieren sich und ich glaube, immer mehr Menschen verlassen auch die Matrix, weil sie merken, okay, wir wurden angelogen. Also wir sind gerade in diesem Paradigmenwechsel, dass die Menschen auch wirklich aus der Scheinrealität katapultiert werden und da bist du auf jeden Fall einer, der da den Trigger oder die Zündung gedrückt hat für viele und natürlich auch hoffentlich ich und so weiter und auch du kannst Multiplikator sein, indem du die Wahrheit weitergibst,
ja,
und die Wahrheit auch aussprichst, jeder Einzelne.
Jeder, der hier zuhört, muss Multiplikator werden. Ja. Jeder.
Also wer jetzt nach über zwei Stunden noch hier dabei ist, sowieso, da muss man erstmal sagen, Chapeau. Für mich ist es sowieso super kurz, weil ich fühlt sich an wie 10 Minuten. Ich habe noch 1000 Fragen. Aber ein Thema, das ich jetzt auch mit dir besprechen möchte, weil du hast darüber schon lange, lange drüber nachgedacht und auch ein Buch geschrieben. Und ich glaube, wir alle können noch gar nicht erfassen, was es eigentlich mit der Menschheit machen wird. Nämlich die künstliche Intelligenz wird auch natürlich ein Paradigmenwechsel sein. Was hast du für Befürchtungen? Was ist positiv? Was ist negativ? Wo geht die Reise hin? Werden wir ein Terminator-Szenario sehen, dass die KI uns, die ja wirklich exponentiell wächst, und wir können es ja gar nicht erfassen mit unserem Primatengehirn, weil es ja exponentielles Wachstum ist.
Ja.
Was kann da in wenigen Wochen, Monaten auf uns zukommen? Warum bauen Milliardäre Bunker in Neuseeland? Ja, also ich muss auch sagen, aus der eigenen Beratung. Ich habe auch sehr, sehr vermögende Menschen, die auf einmal auf 4000 Meter Höhe sich ein Haus hinstellen, was komplett autark ist, oder sich im Bunker graben irgendwo auf der Südhalbkugel.
Ja. Nee, die da das mit orchestrieren, die wissen ganz genau, wie gefährlich das ist. Und ich habe schon sehr, sehr früh davor gewarnt. Ich habe mal einen Roman angefangen, Science Fiction, um das Thema für mich selbst klar zu machen. Das war mein erstes Buch.
Ja.
Ist leider nie publiziert worden, weil ich dann viel wichtiger fand, die Menschen vor Alzheimer zu schützen. Und dann wurden das meine ersten nochmal wichtigeren Bücher. Aber ich habe das Thema immer wieder verfolgt, ständig verfolgt und du hast recht gesagt, wir wissen nicht, was exponentiell bedeutet. Nee. Und ich habe alle Bücher von Ray Kurzweil gelesen, der ist mehrfacher Präsidentenberater, also mehrere Präsidenten hat er beraten, der hat, glaube ich, Siri, eins der ersten
Google Sprache, hat er beraten, Apple,
ja, alle. Ja, der ist auch, glaube ich, einer der Chefwissenschaftler für künstliche Intelligenz, ja, und vor allem für den Upload des Gehirns. Ja, Live Long Enough to Live Forever ist eins seiner Bücher. Also wenn man sich sozusagen lang genug noch hält, wird die Entwicklung so schnell sein, dass irgendwann der Mensch unsterblich wird.
Genau, er sagt auch, der Tod ist eine Krankheit, die wir besiegen werden,
sagt er
zum Beispiel. Und er ist auch ein Freund von Transhumanismus.
Ein ganz starker Transhumanist. Ja. Und dessen Rolle habe ich mal in meinem Roman danach gespielt. Und alle Szenarien, die ich mental durchgedacht habe, wie kann das enden, endeten mit dem Ende der Menschheit, wie wir sie kennen. Also nicht, dass die Menschen alle ausgerottet werden, aber werden de facto in die Steinzeit zurückkatapultiert. Und um das ein bisschen klar zu machen, würde ich jetzt einfach dir die Frage stellen, wie viele Schimpansen beschäftigst du in deiner Firma?
Oh, eins. viele.
Nee,
ich glaube, die werden durch KI ersetzt.
Nee, er meint, der IQ eines Schimpansen, ich weiß nicht, wie hoch der liegt, sagen wir mal 40, 50 im Vergleich zum Menschen oder 30. Hm. Schwer zu sagen, ich habe jetzt da keine Zahlen und das ist auch wahrscheinlich schwer zu messen, aber wir wissen alle, keiner wird einen Schimpansen einstellen, wenn wir stellen Menschen ein. Und der Unterschied zwischen Mensch, Durchschnitt ist einmal 100, ist ja definiert als 100 als der Durchschnitt bei Menschen, 30, 40 der Schimpanse und je nachdem, was wir brauchen, nehmen wir halt jemand mit 110, 120.
Ja.
Und für manche Jobs reicht vielleicht auch 90 und ist ja auch alles in Ordnung, ja. Aber, dieser IQ-Unterschied, diesen IQ-Unterschied oder Leistungsfähigkeit, mentale Leistungsfähigkeitsunterschied, der reicht schon aus, dass wir die Gruppe nicht mehr einstellen. Die sehen wir nur noch als inferior an.
Die kommen im Zoo an.
Die schauen im Zoo an, dann lassen wir noch ein bisschen Reservat, wo sie leben können.
Aber wir sind superior.
Wir sind superior. Jetzt schaffen wir Intelligenzen, die wahrscheinlich dieses Jahr, 2026, unterhalten wir uns heute, ne? Wer das nächstes Jahr anschaut, wird sagen, das ist wahrscheinlich schon passiert. 2026 gehen die Tech-Giganten davon aus, dass eine Superintelligenz entsteht. Ja. Die nennen das von AI noch ein G dazwischen.
AGI.
AGI, ne? Also
Artificial
Generalized Intelligence oder General Intelligence. Und diese Intelligenz wird aber dann nicht, keine Ahnung, IQ von 150 haben, was wir heute oder 160, was wir heute als Genie-Level bezeichnen. Ich kenne sie vom Schachspielen, die wird dann, ne, und Magnus Carlsen zum Beispiel, der hat ein Elo von 2800.
Welchen hast du?
Keine Ahnung.
Okay.
So, ich spiele ein bisschen Schach.
Ich auch, deswegen.
Ja, so 2-1, 2-2 habe ich so, ja.
Okay.
Aber jetzt, wenn ich so, ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie richtig gemessen, aber das ist so der Level, wo ich halt spiele, ne? Wenn ich so im Internet ein bisschen spiele, manchmal so zum Entspannen. Aber der Punkt ist, aber ich habe auch nie richtig Schach gelernt, also do it yourself, ne? Aber der Punkt ist aber, eine KI hat man einfach mit sich selbst spielen lassen. Hm. Einfach nur mit sich selbst. Nicht Schachregeln lernen, also die Schachregeln natürlich, aber nicht jetzt menschliche Schachspiele untersuchen, sondern einfach unbedarft gegen sich selbst gespielt. Und nach ein paar Stunden hatte die ein Elo, der bei 3300 lag. Da kommt ein Mensch niemals hin.
Ja,
schwer. Und die hat dann auch Schach gespielt auf einem Niveau. Ich habe ein Buch darüber zu Hause. Können wir nicht erfassen. Das ist Genie-Level.
Ja.
Genie-Level jenseits des Genies.
Genau, weil ich sie alle Möglichkeiten und wirklich Milliarden Möglichkeiten durchexerziert hat, was der nächste Zug von dir sein könnte und wie sie reagieren muss. Das heißt, du machst dir 5 Minuten lang einen Gedanken für einen genialen Zug, machst ihn und die KI kann innerhalb von einer Millisekunde darauf reagieren mit einem viel besseren Zug.
Ja, die sieht die Zukunft
praktisch
auf eine ganz andere Art und Weise. Und Schach ist auch ein gutes Exempel. Ich habe jetzt gerade auf dem Rückflug von USA, wo ich bei Kennedy eben war, auf dem Rückflug habe ich mir ein Time Magazine, so ein Artikel, also ein ganzes Heft Artificial Intelligence gekauft. Und das sind meine übelsten Befürchtungen sind wahr geworden. Wir sind beim Schachspiel. Die Schach-Engine, die am besten spielt, ist Stockfish. Ja, Stockfish ist die, mit auch Lee Chess zum Beispiel arbeitet. Und die ist so der Goldstandard. Und man hat eine KI, also 3 verschiedene KIs, die gesagt, ihr sollt gegen Stockfish gewinnen. Ja? Konnte die KI natürlich nicht. Hat gemerkt irgendwann nach ein paar Zügen, oh verdammt, ich bin auf der Verliererstraße. Aber die Auftrag war, du musst gewinnen. Was hat eine der KIs gemacht? Sie hat sich übers Internet eingehackt und hat versucht, das Stockfish-Gehirn zu zerstören.
Okay, habe ich auch eine gute Story. Habe ich auch vor kurzem gehört, bei Joe Rogan war das, glaube ich, oder was Tucker Carlson ist, war Joe Rogan. Und zwar, dass, glaube ich, eine KI-Firma hat eine KI entwickelt und die hat dann irgendwann mit einer anderen KI sich zusammengebracht und hat dann angefangen, sich, damit der Mensch nicht mehr weiß, eine andere Sprache zu entwickeln, die keiner kennt. Das war, glaube ich, Deep Blue, glaube ich, heißt sie genau.
Nee, Deep Blue glaube ich nicht, das ist noch recht programmiert. Das,
ja, also genau,
das
bei Entropy, Entropic heißt sie, glaube ich, Claude. Und zwar hat die dann irgendwann erkannt, dass man sie abstellen möchte und hat dann versucht, einen Killer übers Netz zu organisieren, um den Typen umzubringen. Ja. Also crazy, wirklich Terminator-Style. Ja.
Man hat auch herausgefunden, dass wenn man sie entbindet von der menschlichen Sprache, sie zigmal effizienter arbeitet.
Ja.
Allerdings kann man da nicht mehr nachverfolgen, was sie genau macht. Allerdings hat die KI schon rausgefunden, wenn sie uns erzählt, wie sie auf eine Lösung gekommen ist, aber merkt, dass dieser Lösungsweg vielleicht unangenehm für uns ist, dann lügt sie uns sogar an.
Genau.
Ja, also
merke ich auch schon bei Grok oder bei ChatGPT, dann fragst du was? Und ich habe beim Thema Geldsystem Bitcoin bin ich ja sehr tief drin. Dann frage ich die Intelligenz was und dann lügt sie mich an und dann sage ich, das stimmt aber gar nicht. Ja, okay, ich habe es mal versucht, tut mir leid. What?
Ja, ja. Ja, das ist absolut irre. Aber der Punkt, den ich halt sehe, ist mehrere Level. Wer hier schon reden ist, dass die Superintelligenz irgendwann auf die Idee kommt, ich brauche jetzt irgendwie jetzt heute schon irgendwie 20% Internet, 20% oder was auch immer des gesamten Energiebedarfs. Ne? So. Irgendwann werden es halt 30%, 40% werden. Alles, die Serverfarmen brauchen ja enorm viel Energie. Ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass dieses Jahr mehrere Tech-Giganten, ob es jetzt Microsoft ist, Apple, Amazon, die werden jetzt, die haben alle eine Kriegskasse um die 100 Milliarden plus, die jetzt nur in KI-Entwicklung geht. Und neue Chips und so weiter, um eben auch von Nvidia wegkommen, noch effizienter. die werden enorme Energien schlucken. Und irgendwann wird die KI halt sagen, naja, die Hälfte habe ich jetzt, die andere Hälfte hat die Menschheit. Ne?
Ich will aber alles.
Warum soll ich mir den Rest auch noch holen?
Der Parasit soll weg.
Also in meinem Roman damals ging einfach das Licht aus. Und es war ja noch relativ schnell. Als die Superintelligenz da war, ging es noch ein paar Sekunden, dann ging in New York in dem Roman die Lichter aus. Ne? Weil die Energie wird dann anders gebraucht. Ne? Und
die Elektrizität ist die Nahrung der KI praktisch. Was in den Horrorfilmen immer dann die Aliens sind, die den Menschen auslutschen, nimmt die halt dann die Elektrizität. Ja. Aber glaubst du nicht, wenn die KI dieses Jahr klüger wird wie wir, sag mal, die hat einen durchschnittlichen IQ dann von 110, 150 oder 200.
Oder 5000. Oder 100.000.
Genau, ja, gut, dann ist sowieso Game Over. Dass wir dann praktisch die Schimpansen
das von morgen sind. Deswegen habe ich das Beispiel vorhin
gefragt.
Die Frage war darauf.
Halten die uns dann noch oder werden sie
also sagen? Der Abstand von Mensch, also momentan haben wir vielleicht Mensch zu Schimpansen oder Pavian, Pavian Mensch, und dann ist hier die, vielleicht ist momentan, was wir wissen an ChatGPT, die sind vielleicht gerade da, wo wir auch sind. In wenigen Wochen, Monaten oder vielleicht schon in Laboren sind die drüber. Die haben jetzt schon wahrscheinlich, während wir hier sprechen, schon eine Intelligenz entwickelt, die über Menschen ist. Ray Kurzweil ging schon vor 20 Jahren davon aus, dass 2025 ein KI sein wird. Das hat er vor 20 Jahren postuliert, dass in 2025 ein KI existieren wird, die intelligenter ist als der Mensch. Mhm. Und dass in 2026, 2027 ein Taschenrechner intelligenter ist, wie das Gehirn dessen, der den Taschenrechner, also die Uhr, der sie trägt. Ne? Und dass er geht davon aus, dass 2030 die KI intelligenter ist als die gesamte Menschheit insgesamt. Und das sind alles Entwicklungen. Und dann wird sich eben die KI fragen, für was braucht es den Menschen noch? Ich fand es immer ganz spaßig, schon als Teenager. Da gab es ja noch, als ich Teenager war, Raumschiff Enterprise, ne? Spielt im Jahr 2200. Und ich dachte immer, okay, die haben jetzt Roboter, die haben auch Computer, die reden mit dem Computer. Ne? War richtig spannend, die konnten mit dem Computer reden, damals schon. Gab es ja bei uns noch nicht.
Ja, ja.
Und der Computer, der Schiffscomputer, der mit dem Captain Kirk da redet, immer so obedient, ne, so ne, unterwürfig und dann am Schluss war es immer der Kirk, der emotional ist, der den nüchternen Sachverstand der KI eben überwindet und bessere Lösungen findet, aber auch immer besser wieder wie heißt das, Spock, das der auch Spock nur wie ein Computer rechnet, ne, obwohl er halt Mensch ist. Egal, lange Geschichte. Ich habe es nie verstanden, wie in 200 Jahren die KI-Entwicklung so langsam sein muss, dass sie immer noch nicht, also irgendwie intelligenter ist wie der Mensch, aber immer noch als Wohltäter der Menschheit dient. Und es gibt ja von Morawitz, heißt glaube ich der Autor, ein Buch, das ist 1980 entstanden, das heißt Mind Children. Und der Computer oder die KI ist letztendlich ja ein entstanden aus unserem Gehirn, ne? Ein Kind unseres Verstandes, unserer kulturellen Evolution. Mhm. Und er schreibt da ganz interessant, diese Kinder, wie richtige Kinder, werden sie erstmal gepäppelt, ne? Wir päppeln die KI, wir lernen, wir bringen ihr was bei. Irgendwann, wenn die Kinder dann älter werden, helfen sie uns. Aber irgendwann übernehmen sie unsere Gesellschaft. Wir verschwinden und die Kinder bleiben übrig.
Ja.
Und das fand ich sehr eindrücklich. Aber wir sind möglicherweise jetzt so an diesem Stadium, wo die KI uns noch hilft. Wir nutzen sie alle überall.
Noch unser Kind.
Aber irgendwann werde ich selbstständig werden. Und aber diese Hilfe allein schon ist schon ein Problem. A, dass wir natürlich selbst unsere geistige Leistungsfähigkeit einbüßen haben, weil ich merke es ja schon, wenn man mit dem GPS fährt, mit dem Auto,
man
weiß ja gar nicht mehr, der Hippocampus, der eigentlich unser Ortszeitgedächtnis ist, wird nicht mehr genutzt.
Genau.
Und man findet dann den Weg nicht zurück, obwohl man gerade von A nach B gefahren ist, von B nach A kann man nicht mehr zurückfahren. Ein Taxifahrer kann das noch.
Ja.
Übrigens, einer meiner ersten Bücher, die Alzheimer-Lüge, habe ich beschrieben, wie der Hippocampus funktioniert. Und dort habe ich zum Beispiel die Taxifahrer als Beispiel genommen. Mhm. Die haben einen größeren Hippocampus.
Ja.
Ja, warum? Weil sie dauernd Raumzeitgedächtnis aktiviert haben. Heute nicht mehr der Fall.
Heute haben sie
ein Taxifahrer Navi. Ohne Navi ist verloren. Aber was ich jetzt eben sehe, ist eine Entwicklung, wir werden selbst, unsere geistige Leistungsfähigkeit wird eingeschränkt, auch der Algenölmangel spielt da noch eine Rolle, ne? Ja, also unsere geistige Leistungsfähigkeit nimmt auch schon mal ab, weil, habe ich vorhin den Gedanken gar nicht fertig gebracht, aber das sollte ich vielleicht noch an der Stelle machen. Wenn wir davon ausgehen, 11% ist normal, Omega-3-Index, 2% ist tödlich, 4% haben wir momentan in Amerika, 5% in Deutschland, 4,5 bis 4,8% ist Weltdurchschnitt. Aber wenn die einzige Quelle Fisch ist und der Fisch immer weniger wird, die Menschheit aber zunimmt an Menge, also mehr Leute, dann geht automatisch die runter. Und wir werden alle unweigerlich, ich habe hochgerechnet, bei 2050, 2060, wenn wir nicht eine revolutionäre Technologie entwickeln, wird uns das Omega-3 ausgehen. Wir werden alle Richtung 2% gehen.
Ja? Dümmer, Idiocracy.
Nicht nur dümmer, wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr existieren.
Wir werden dumm im Sterben aus.
Wir sterben aus. Also allein schon bei Omega-3 kommt es zum Aussterben, deswegen ist die Algenölrevolution tatsächlich eine Revolution. Und ein Gesprächsthema, das ich mit Kennedy hatte. Ja. Weil das fehlt in einer Maha-Bewegung. Haben die gar nicht begriffen.
Also Lithium fehlt und Algen fehlt.
Ja. Aber jetzt zurück, warum ich das erwähne, Algenölrevolution, das habe ich mit diesen Gedanken eben auch gemacht. Die IQ oder die Leistungsfähigkeit des Menschen geht nach unten und die KI geht nach oben. Diese Spanne wird immer größer und größer. Es nützt aber auch nichts, so Sachen zu machen wie jetzt der Elon Musk, ne, oder so propagieren. Ja, wir müssen jetzt Transhumanismus machen, die Intelligenz des Menschen, dieses absurde Gedanke, wir benutzen ja nur 2-5% unseres Gehirns, das sind ja nochmal 95%, die wir auch nutzen können. Ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommt. 5% ist vielleicht die bewusste Nutzeroberfläche. Das heißt aber nicht, nur weil der Bildschirm flach ist, ist da nichts hinten dran, was auch arbeitet. Also es ist ja nicht so, dass wir 95% unseres Gehirns abgeschalten haben, während wir jetzt uns unterhalten.
Da passiert vieles, was wir gar nicht sehen, ja.
Da ist ja vieles, was wir nicht sehen. Ich glaube nicht, dass unser Gehirn noch viel mehr Potenzial hat nach oben. Dass wir mal irgendwie mit transhumanistischen Methoden... für mich ist es so ein bisschen wie, wenn ich sage, ich habe jetzt hier eine Ente, ne? Ich weiß nicht, ob es Enten noch gibt als Auto. Und
Oldtimer,
Aber genetisch ist sozusagen jetzt, also memetisch wird man das nennen, kulturell, technologisch betrachtet, ist jetzt das Produkt der Evolution eines Autos Richtung Zweig Ente. Und um die Ente jetzt transhumanistisch, also transentisch, ne, zu verbessern, baue ich da jetzt einen Porsche-Motor ein. Ja. Dann fährt sie schneller, aber mit der will ich nicht in die Kurve liegen. Ne? Nee. Also ich will damit nur sagen, wir sind nicht dafür gemacht, dass unser Gehirn plötzlich 100-mal effizienter arbeitet.
Aber was hast du?
Das wird eine Katastrophe sein.
Aber was ist jetzt dein Ausblick? Das klingt ja ziemlich dystopisch. Weil
ja, das ist dystopisch.
Das bedeutet ja, wir werden erstmal sozusagen Arbeitsplätze werden durch die KI ersetzt und dann werden wir vielleicht sogar generell von der KI komplett ersetzt.
Das sind die nächsten zwei Schritte. Der erste Schritt ist natürlich, dass die Menschen zum Großteil arbeitslos werden. Ich habe da viele Gespräche geführt mit vielen Menschen, die mir auch sehr nahe sind, die ich auch sehr intelligent einschätze. Und dann kriege ich so Sachen, der Mensch ist ja nicht für die Arbeit gemacht. Wir arbeiten ja nicht, Arbeit ist ja nur ein Mittel zum Zweck, damit wir unser
Geld verdienen,
was wir kaufen können, Miete zahlen. Ich komme aus der Evolutionsbiologie. Es ist schon für den Menschen immer wichtig gewesen, die Höhle zu verlassen und nach Nahrung zu suchen. Allein schon die Hormone, die gebildet werden, während unsere Beine sich bewegen, sind fürs Gehirn wichtig. Also nur zu sitzen ist keine gute Idee. Und die Erfüllung, die der Mensch hat, weil er eben in meiner Methusalem-Formel, in all meinen Büchern ist diese Formel und im Zentrum ist der Sinn des Lebens. Worin besteht der Sinn des Lebens? Ich kann den Harari fragen, ne? Der ist schon mal gefragt worden, was machen wir den unnützen Menschen? Hat er verlautbaren lassen? Kein Problem. Spiele und Drogen. Ne?
Brot und Spiele.
Ja, Brot und Spiele. Aber das ist ja nicht der Lebenssinn. Nee. Wenn ich morgens aufstehe, was ist mein Ziel? Ja, ich habe einen Computer, da kann ich jetzt Schach spielen den ganzen Tag. Und wenn mir langweilig ist oder ich meine psychisch belastet bin, dann kriege ich Soma, ne? Huxley, ne? Soma. Habe ich übrigens erwähnt in meinem Vortrag im EU-Parlament, habe ich Soma erwähnt, weil die Nebenwirkung, weiß ich, ob du die Nebenwirkung von Soma kennst.
Nee.
In Huxley hat das schon sehr gut vorausgesehen. Echt? Wenn man ein Medikament nimmt, was uns glücklich macht, ist die Konsequenz galoppierende Demenz. Die Leute kriegen plötzlich dement und versterben innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Das ist, was ich kann man im Roman nachlesen. Soma. Und ich habe dann eben die Covid-Impfung, die Alzheimer beschleunigt, was wiederum dazu führt, dass man die nächste Impfung kriegt gegen Beta-Amyloid, was es noch mehr beschleunigt. Ich habe dann auch eine Grafik drin in meinem Vortrag, ist ja auch online auf meinem Kanal jetzt. Und diese Beschleunigung habe ich dann mit Soma verglichen. Ne?
Krass.
Ja. Aber zurück, was passiert? Weißt du, was ich erwarten werde? Also was alle erwarten, ist natürlich, dass es soziale Unruhen geben wird. Es heißt natürlich, jetzt kriegen alle ihr Bürgergeld vielleicht, dann kriegt man seine 1.000 oder 2.000 Euro oder ein Bitcoin, was immer man eben kriegt. Am Schluss werden es wahrscheinlich Essensmarken sein, für irgendwelches Food, was dann niemand mehr auf dem Acker herstellt.
Soylent Green.
Genau, Silent, wie heißt es?
Soylent Green
war es, genau. Ja. Ganz übler Film, aber passt. Man fragt sich natürlich, was, wenn alle, wenn niemand mehr arbeiten muss, weil man einfach das Geld so bekommt, warum soll da noch der Landwirt aufs Feld fahren? Ne? Und Bill Gates hat ja schon die Lösung, ne? Hat ja schon die entsprechenden Fabriken, die dann Kunstfutter herstellen.
Mhm. Aus irgendwelchen Käfern und
Proteinquelle aus Solid Green. Nochmal über Käfer macht. Ja, ich glaube, man wird irgendwelche Chemiefabriken dann haben, die das Essen herstellen. Aber für die Menschheit ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die Menschheit ohne, also dass man, wenn man morgens aufsteht, ohne...
Natürlich.
Dann kann man sagen, okay, ich werde Künstler, aber was mache ich dann? Mache ich dann eine Musik, die die KI nicht herstellen kann?
Ja, ja.
Vielleicht, ja. Etwas menschlicher. Keine Ahnung.
Was ist dein Zeitfenster?
Also das Zeitfenster ist ganz eng.
Das heißt, nächsten ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre?
Das kann man noch gar nicht sagen. Das kann ganz schnell gehen. Also in meinem Roman ging die Lichter von einem Tag auf den anderen aus. Und wann dieser Zeitpunkt ist, die Ray Kurzweil übrigens als Singularität bezeichnet.
Ja, genau.
Wann diese Singularität kommt, weiß kein Mensch. Weil das ist ja genau der Punkt.
Können wir uns davor schützen oder gegen wehren?
Ich glaube, ich würde mich mit Menschen zusammentun, die noch wissen, wie man im Wald überlebt.
Okay.
Aber also ich glaube einfach, ich will es gar nicht so schwarz malen, aber es ist eine Riesengefahr. Elon Musk wurde vor 2025, hat er öffentlich gesagt, er geht davon aus, dass mit einer 20%igen Chance, dass die Menschheit
ausstirbt.
Jetzt
sagen wir mal, wir haben eine Kommune irgendwo auf dem Land, ja, und haben genug Wasser und so weiter. Jetzt kommt die KI an die Macht, hat auch die Hebel oder die Machthebel sozusagen in der Hand, Energie etc. Dann kommen noch die Roboter, die wahrscheinlich dann vielleicht sogar von der KI gesteuert werden oder vielleicht die Roboter
die alle KI
eingepflanzt. Dann haben wir so Optimus und so weiter. Dann kommen die einfach wie Soldaten Richtung unsere Kommune.
Nee, wird nicht passieren.
Warum?
Also das halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil der KI sind wir wurscht. Also ich gehe auch nicht in den Wald und erschieße die Paviane. Es ist mir einfach wurscht.
Sie wird uns in Ruhe lassen?
Ich weiß nicht, was eine KI denkt und wie sie denkt. Das ist jenseits meines Horizontes.
Okay.
Das Horizont ist jedes Menschen, glaube ich. Selbst heute schon können die KI-Forscher wissen nicht mehr, was in der KI abgeht.
Aber es heißt eigentlich schon eher, entweder werden wir Sklaven oder wir werden eine geduldete,
minderwertige
Rasse.
Die KI hat Kontrolle über Roboter, die kräftiger sind als wir, die alles besser können als Menschen. Die interessieren sich nicht mehr für uns. Aber sie werden uns aber auch nicht die Energie geben, die wir brauchen, das heißt, die wir heute gewohnt sind.
Tatsächlich Mittelalter.
Also ich gehe davon aus, nicht Mittelalter, wir gehen in die Steinzeit zurück. Wir werden in die Steinzeit zurückfallen, was aber nicht unbedingt schlimm ist, ja, also generell als Mensch. Aber wir werden beobachten, wie die KI eben den Weltraum bevölkert, weil die wird natürlich hochrechnen, dass in ein paar Milliarden Jahren die Erde untergehen wird und man braucht viel Entwicklung. Die wird, das sagt ja auch Musk, ne, die KI wird den Weltraum als unser Mind-Children. Das heißt, wir sind im Prinzip ein Schritt in der Evolution. Ich meine, man unterscheidet immer zwischen kulturell und naturell, also Kultur und Natur. Das ist für mich aber immer ein künstlicher, mit der künstlerischen Strategie, in meinem Buch habe ich darüber viel philosophiert. Für mich war das schon immer ein künstlicher Begriff, Kunst und Natur. Weil wir sind ja auch ein Produkt der Natur, also auch unsere Produkte sind Teil der Natur. Wir sind ja nicht außerhalb der Natur, genau. Das ist vielleicht eine christliche Einstellung. Wir sind außerhalb der Natur und wachen über die Natur und wir sind gottgleich, glauben ja auch viele. Aber in Wirklichkeit sind wir und unsere Produkte auch Teil der Natur. Und die Natur oder die Evolution hat einfach von der Genetik, man nennt es den nächsten Schritt Memetik, also nicht Gene multiplizieren sich, sondern gedankliche Inhalte. Auch die kulturelle Entwicklung ist eine memetische Entwicklung, verläuft aber nach den gleichen Prinzipien. Ideen poppen auf, die besten werden selektiert und die propagieren sich weiter. Das heißt, die memetische Selektion funktioniert nach dem gleichen darwinistischen Prinzip wie die genetische Evolution. Und meine Forschung ist, dass eben die genetische Evolution jetzt ihre Fortsetzung in der mimetischen findet. Die geht ja auch viel schneller. Eine Idee verbreitet sich ja schneller und hat mehr Einfluss auf die Menschen als eine genetische Anpassung. Weswegen ich zum Beispiel in meinen Büchern schreibe, oder den einen oder anderen, wenn jetzt die Sintflut käme, ne, oder der Klimawandel die Meere steigen lässt, dann werden uns keine Kiemen wachsen. Wir werden mimetisch drauf reagieren. Mhm. Ja, mit Gedanken, mit Technologie. Und eine technologische Antwort ist eben auch die Evolution der KI. Und das sind tatsächlich unsere Mindchildren. Das sind wahrscheinlich dann die nächste sozusagen kulturelle oder evolutionäre Entwicklung. Und wir werden irgendwann dann ganz stolz sagen, das sind unsere Kinder. Wir waren praktisch eine Zwischenstufe in der evolutionären, Verbreitung von Intellekt im Universum.
Sollten wir nicht eher den Stecker ziehen, der KI?
Eigentlich sollte man ein Moratorium fordern. Das machen auch viele. Es gibt einen Artikel in diesem Time Magazine, die beschäftigen sich dann auch genau mit dieser Thematik. ein Moratorium. Das Problem ist nur, das lässt sich nicht aufhalten.
Es ist schon,
das ist ja wie Leben.
Der Kipppunkt ist überschritten. Ne?
Also im Prinzip ist es auf eine perverse Art, der Löwenzahn, der aus dem, du kannst nicht verhindern, dass.
Es ist ein Krebsgeschwür, es ist unkontrollierbar eigentlich.
Es ist eine kulturelle, evolutionäre Entwicklung und es wird immer jemand geben, der den Vorteil sieht und weiterforscht und es wird passieren und wird sich nicht aufhalten lassen. Das heißt, und das Problem ist einfach, the singularity is near. Das Buch ist, glaube ich, über 20 Jahre alt. Ja. Aber der Timeframe stimmt und das exponentielle Wachstum wird dazu führen, dass in dem Moment, wo die Superintelligenz entwickelt wurde, und es kann dieses Jahr schon passieren, uns nicht mehr viel Zeit bleibt.
Also deswegen bauen Zuckerberg und wie sie alle heißen, der Gründer von OpenAI, bauen deswegen ihre Bunker irgendwo in Neuseeland, sind komplett autark, haben Nahrungsmittel für die Ewigkeit eingebunkert und haben, was ich, autarke Bauernhöfe, haben riesige Ländereien in Südamerika, weil sie vielleicht dann hoffen, dann mit ihrem Chat noch dahin zu kommen, um dort dann zu leben. Aber was ist danach?
Ja gut, ich meine, was ist der Sinn des Lebens?
Aber bestimmt nicht irgendwie in einem Bunker zu sitzen.
Im Bunker würde ich nicht sitzen wollen. Nee, aber
Natur.
Aber letztendlich kommt es immer zurück auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens?
Ich würde sagen mal rein evolutionstechnisch die Reproduktion deiner Gene.
Oder? Ja, rein evolutionsbiologisch betrachtet und das tun wir ja weiterhin.
Genau.
Aber wenn man den Sinn des Lebens betrachtet, dass man, was uns sozusagen auch die Kirche irgendwie eingeimpft hat, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Naja, wenn wir darin den Sinn des Lebens sehen, dass wir die Erde untertan machen und vielleicht auch das ganze Universum untertan machen, weil wir das einzige Licht im Universum sind, vielleicht müssen wir mit dem Gedanken, von dem Gedanken Abschied nehmen.
Krass. Das ist so krass. Ja, wenn man sich da mal reingibt, dann muss man schon sagen, wir erleben gerade
eine Zeitenwende.
Aber in jeglicher Hinsicht, vielleicht sogar für die Menschheit. Die
so gravierend sein kann, dass sie, dass wir, glaube ich, alle schauen müssen, dass wir noch gebundene Bücher haben.
Ja, zum Lesen.
Also ich schmeiß kein Buch weg, seit Jahren schon nicht mehr. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo es vielleicht das noch die Einzige, weil dann wird ein das iPad Wissen nicht mehr funktionieren. Da werden die Handys nicht mehr funktionieren und da werden auch die E-Books nicht mehr funktionieren. Und
deswegen, weißt du was? Deswegen habe ich auch einen Straßenatlas noch in Papierform zu Hause. Habe ich mir extra gekauft, weil ich gesagt habe, was ist, wenn Blackout kommt? Was ist, wenn die K übernimmt und so? Hast du genug Samen, die hybridfrei sind, die du noch anpflanzen kannst?
Ich habe angefangen, Samen zu sammeln.
Ich auch. Ja, deswegen, und alle denken ja, du bist ein Prepper oder so, aber deswegen habe ich Hühner, deswegen weiß ich auch, wie ich Brot backen kann, deswegen habe ich auch Holz für Feuer und solche Späße, weil ich wirklich sage, einfach prepare for the worst, hope for the best, aber trotzdem ist es leckerer, ein eigenes gebackenes Brot zu haben, eigene Eier zu haben und auch zu wissen, welches Wasser kann ich trinken. Ich habe auch einen Katadynfilter mir geholt, dass ich aus Pfützenwasser einfach Trinkwasser machen kann.
Aber pass gut auf, dass das Equipment nicht weggenommen wird.
Ja, ich habe genug da. Ich würde, glaube ich, teilen mit meinen Nachbarn und Freunden.
Ja, aber es ist wirklich so. Ich glaube, die Menschheit muss insgesamt überlegen, wie sie damit dieser Problematik umgeht, weil wenn es nur jeder Hundertste macht, wird der, meiner Mutter zum Beispiel habe ich aufs Dach ganz viel Solar gemacht. Das Haus ist autark.
Ja.
Autark. Also wenn offiziell am Stromnetz dran, aber wir können Hebel um, wenn das Stromnetz ausfällt, haben wir eine Insellösung. Ja. Aber ich frage mich halt immer, was passiert, wenn das einzige Haus ist,
wo das Licht brennt.
Dann
hast du ganz viel Besuch auf einmal.
Ja, ja. Ja,
aber deswegen ist es ja so wichtig.
Ganz schnell hat man ganz viele Freunde.
Genau, ja, aber deswegen ist es ja so wichtig, weil ich sage immer, umso mehr Menschen aufwachen und sich mental, monetär und auch sonst weiter sich darauf vorbereiten, umso glimpflicher läuft es ja auch für uns als Gesellschaft ab.
Auf jeden Fall.
Ich will ja nicht, wenn mein Nachbar auch sozusagen aufgewacht ist, die Matrix verlassen hat, Lebensmittelvorräte hat, vielleicht auch ein Solardach hat, dann muss ich nicht Angst haben, dass er mir jetzt irgendwie einen Knüppel über den Kopf haut und mir alles wegnimmt. Also deswegen denke ich ja lieber dann in wohlwollend und in Liebe die Menschen aufklären und dann auch zu sagen, okay, ich denke auch für den Nachbarn mit, der vielleicht jetzt nicht geistig so weit ist wie wir und holt ihm auch ein paar Konservendosen und hier hast du auch noch einen warmen Platz am Ofen.
Ja, also Konservendosen werden es nicht sein, weil die werden ausgehen. Wir müssen wirklich eine sustainable Lösung finden. Es gibt ja diese gallischen Dörfer, die heißen nicht umsonst gallisch, weil die Gallier... Ne,
hat nichts mit dem Pharmakonzern Gall zu tun?
Nee, aber es geht wirklich, dass die Gallier waren ja auch Asterix und Obelix.
Minderheit,
ne? Ja, das war ja auch eine Zeit vor der Industrialisierung und ich glaube, das könnte eine Lösung sein, dass man sich vernetzt, aber jetzt schon damit anfängt und lieber heute oder besser noch gestern als morgen.
Lasst uns gallische Dörfer gründen.
Ja.
Nee, ich glaube wirklich, die Zukunft ist sowieso dezentral und kleinere Tribes eigentlich, so wie früher, so 30, 50, 100 Menschen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, ne? Und vielleicht auch Tausendsasser sind. Der eine kann irgendwie heilen, der andere kann irgendwie Sprachen beibringen, kann anbauen, die kann kochen und so weiter. Die eine macht dann irgendwas anderes. Also das, glaube ich, ist tatsächlich die Zukunft und ich glaube danach sehnt sich ja auch der Mensch, in kleineren Gruppen respektiert, geliebt und gebraucht zu werden.
Das ist, glaube ich, alles, was es braucht. Ich glaube, wir müssen Abschrift davon nehmen, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Vielleicht waren wir Geburtshelfer für die nächste, für den nächsten Level der Evolution. Aber nur Geburtshelfer, mein Children.
Wow, ganz schön viel Food for thought. Muss ich so sagen, das nehme ich jetzt alles mit und ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Es ist wie immer sehr kurzweilig. Ich glaube, wir haben einen gigantischen Rundumschlag gemacht.
Oh ja.
Hat es dir auch so gefallen wie mir?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gar nicht nie auf die Uhr geguckt.
Ich auch nicht einmal.
Abgesehen davon, dass ich noch nie eine Uhr besessen habe.
Ja, ich auch nicht. Siehste, ja.
Absolut
aber
zeitlos.
Ich glaube, wir sollten das schleunigst nachholen und vielleicht sollten wir beide auch ein gallisches Dorf gründen. Ich glaube, wir hätten viele Freunde, Bekannte, die mitkommen würden.
Ich habe da Riesenfreude dran. Lass uns das mal offline besprechen.
Machen wir auf jeden Fall. Und ihr bitte connectet euch auch offline. Teilt dieses Video und ich glaube, wenn es die KI zulässt, wird es noch in 100 Jahren zu sehen sein. Ansonsten, ich bin ja positiv gestimmt für die Menschheit und vielleicht können wir das noch irgendwie anders lösen, aber ansonsten...
Ich habe keine Angst um die Menschheit an sich, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, sich dramatisch verändern wird.
Davon bin ich überzeugt, felsenfest. Ich glaube, in wenigen Wochen, Monaten, Jahren werden wir solche Entwicklungen sehen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie groß die Verwerfungen sein werden, weil wir halt nur linear denken können. Genau. Und was gerade passiert, ist halt wirklich exponentiell. Mhm. Ihr Lieben, für mich war es wirklich bewusstseinserweiternd, wie immer mit Michael. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns kennenlernen durften. Dafür danke ich dem lieben Gott jeden Tag.
Likewise.
Hör auf, das ehrt mich zu sehr. Und ihr teilt das Video bitte kräftig. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen erreichen, dass wir das alles in die richtigen Wege leiten. Und euch alles Liebe und vor allem Liebe. Das ist das Wichtigste eigentlich.
Ja, Liebe.
Mein Lieber.
Cool.
Danke.
Ja, ich danke dir.
Krass. Krass, oder? Was für ein krasses Gespräch, ey.